redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Wissenschaft und Florian Freistetter.
Mit Holger Klein.
Guten Tag.
Hallo.
Aschbacher Update?
Nee. Ja, also mal schauen, es ist ja gerade gestern aus unserer Sicht, ist ja in Österreich, was in Deutschland vermutlich niemand mitbekommen hat, dramatische Dinge passiert. Also diese ganze lächerliche, grauenhafte, korrupte Politblase um Sebastian Kurz
wird jetzt. Ich hab's irgendwie am Rande gelesen. Ich habe schon gedacht, ich muss unbedingt Florian Klenk nochmal anhauen.
Ja, mach das. Also ich schicke, wenn das Leute interessiert, wir können gerne einen Artikel in die Shownotes geben, der gerade jetzt erschienen ist von Florian Klenk. Es geht um Thomas Schmidt, den wir in Deutschland wirklich nicht kennen. Das war ein wichtiger Mensch in der österreichischen Regierung, war kein Regierungsmitglied, sondern der war Generalsekretär im Finanzministerium, also nach dem Minister quasi einfach gesagt die höchste Person dort, ein ganz enger Vertrauter vom ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz, und der hat jetzt anscheinend schon seit Juni umfassende Geständnisse abgelegt, weil er gerne eine Kronzeugenregelung haben will und weil ihm, sagt er, seine Mutter gesagt hat, dass er so nicht erzogen wurde, wenn er was falsch gemacht hat, dann soll er mit den Konsequenzen dazustehen. Und ja, und jetzt macht er anscheinend, hat er wirklich, ja, ich habe das jetzt noch nur zur Hälfte gelesen bis jetzt, während ich auf dich gewartet habe, den Artikel, weil er sehr lange ist, der Artikel. Und ja, also so wie es ausschaut, wenn das alles stimmt, was er sagt, was natürlich, wie gesagt, er ist selbst auch beschuldigt, das heißt, er steht auch nicht unter Wahrheitspflicht, und es muss, wie gesagt, erst die Justiz und alle anderen ihre Arbeit tun, aber wenn das alles so stimmt, oder wenn nur ein Teil davon stimmt, dann ja, wandern viele Ex-Politiker, angefangen mit Sebastian Kurz,
in den Knast, Jahre ins Gefängnis. Ne? Das fände ich, also ich habe, also falls du übrigens, während du gerade erzählt hast, meine Tastatur gehört haben sollst, ich habe Florian Klenk gerade eine Nachricht geschrieben und gefragt, ob wir ein Update aufnehmen sollten.
Ja, wir machen das, ja. Ich weiß nicht, ob da irgendwie auch Aschbacher bei dem ganzen Kontext mit dabei ist. Ich glaube, die war einfach nur dumm und hat irgendwie scheiße Arbeit gemacht. Ich glaube nicht, dass sie in dieser ganzen Korruptionsblase mit dabei war, aber was weiß man.
Was weiß halt Österreich, ne?
Aber, reden wir positive Nachrichten aus Österreich. Wir haben einen Nobelpreis.
Ja,
das ist für, ihr Deutschen kriegt ja alle paar Jahre mal einen Nobelpreis, das ist ja schon kein Ding für euch.
Es gab, aber irgendwo gab es eine Überschrift, die ist, wie man einen Nobelpreis nach Österreich holt, und ich habe nicht weiter gelesen, sondern nur die Überschrift und habe mir gedacht, ja, Forschung.
Ja, die habe ich jetzt nicht gelesen, den Artikel, aber das ist immer das Schöne mit Nobelpreisen, ja, die sind ja in den Tagen, wo sie verliehen werden, die Top-Meldung überall. Und wenn man jetzt nicht wirklich in der Wissenschaft drin ist, ist eine Woche später schon wieder alles vergessen. Wer hat die Nobelpreise bekommen, Holger? Für was?
Ich weiß nur, Bernanke und noch zwei andere für Wirtschaft, und das ist kein echter Nobelpreis, muss ich jetzt gleich sagen.
Ja, das muss man auch nicht mehr sagen. Es ist mittlerweile,
Eben. Ja. Nee, also Bernanke, was ich wirklich total faszinierend finde, ist Bernanke, wofür Bernanke den Nobelpreis bekommen hat, das werden wir in aller epischer Breite auch nochmal in der Wirtschaftskunde erzählen. Aber Bernanke hat den Nobelpreis bekommen für ein Paper, das er geschrieben hat, und das heißt Money Matters. Mhm. Geld ist wichtig. Was natürlich aus heutiger Sicht wie eine Binsenweisheit aussieht, aber bis dahin war es halt so, dass in der, also bis er es geschrieben hat in den 1980er Jahren, war halt vorherrschend die neoklassische Theorie, also Erklärung, wie funktionieren eigentlich Märkte und so, also wie funktionieren Ökonomien. Und in allem, was die Neoklassik so formuliert hat an Theorien, hat Geld als Variable praktisch keine Rolle gespielt.
Okay.
Und Bernanke also es gab noch einen, der hieß, ich glaube, Kindelberger. Kindelberger war so ein heterodoxer Ökonom, der gesagt hat, wir müssen über Geld reden. Und Bernanke hat tatsächlich dieses Paper geschrieben und damit mehr oder weniger das erste Mal über Geld geredet und hat das Ding an Kindelberger geschickt. Mhm. Und Kindelberger hat ihm geantwortet, ja, sehr gutes Paper, Sie haben eine Lösung für ein Nicht-Problem, eine gute Lösung für ein Nicht-Problem gefunden. Und mittlerweile ist Geld halt tatsächlich auch in der Ökonomik angekommen, was ich ganz spannend finde. Aber darum ging es jetzt nicht, es ging um Österreich.
Genau, es geht um echte
Wissenschaft. Wo der Hayek herkommt.
Es
geht um echte Wissenschaft. Nein, die Ökonomie ist keine echte Wissenschaft, weil sie nicht in der Lage ist, überprüfbare Vorhersagen zu machen.
Ja, das ist das weiß ich ernst gemeint. Natürlich ist das auch Wissenschaft. Das ist eine andere Art von Wissenschaft. Das
ist halt Sozialwissenschaft. Ja, also genau, wir arbeiten ex post. Ja, klar.
Ja, es sind andere Methoden. Ich habe übrigens, also man kann sich ja auf der Seite des Nobelpreis, nobelprize.org, alle Informationen holen. Die sind da sehr, sehr gut mit ihren Informationen. Und das wirst du auch gesehen haben, werdet die in der Hörerschaft auch gesehen haben. Es gibt ja von den Nobelpreisträgern und Trägerinnen nicht Fotos auf der Nobelpreisseite, sondern so Zeichnungen. Und ich habe jetzt gerade mal hier den Wirtschaftsnobelpreis aufgemacht und einer von den drei, da ist irgendwie Bernanke, Douglas Diamond und Philip Dipwig, ja, schon aus wie ein Werwolf.
Ja, der ist ein ganz geiler Bart, ne?
Ja, aber das hat wahrscheinlich nichts mit der Forschung zu tun.
Ja, aber es ist auffällig, ja. Ja. Vor allem, weil er den Bart nur an der Seite hat, also Wuschelkoteletten.
Koteletten heißt das doch, oder?
Ja, Streichelkoteletten. Ja.
So. Aber zurück zu den Wissenschaftsnobelpreisen, also Physiologie, Medizin, Chemie und Physik. Weißt du noch, was die Preise waren, die vergeben worden sind? Physiologie und Medizin. Da haben alle gewartet, dass es die mRNA-Forschung kriegt. Die Ungarin Katalin Katinka, ich habe den Namen vergessen. Aber die hat es ja nicht bekommen, also müssen wir uns den Namen auch nicht merken. Aha. Aber das wäre ja tatsächlich schon im letzten Jahr eine absolut Nobelpreiswürdige Forschungsleistung gewesen, weil der ist ja 30 Jahre dran geforscht worden an diesen ganzen mRNA-Impfstoffen und jetzt wissen wir seit der Pandemie, dass das auch wirklich funktioniert. Also ist es Katalin Kariko, so hieß die, Entschuldigung, Katalin Kariko, ich kann Ungarisch nicht aussprechen, man schreibt auf jeden Fall Kariko und auf dem O ist so ein Strich drauf. Mhm. Und die galt eigentlich letztes Jahr schon als Fixkandidatin für den Nobelpreis. Wenn man sich auf der Wikipedia die Liste mit ihren Auszeichnungen anschaut, dann ist die dramatisch lang. Also das ist meistens immer ein sicheres Zeichen dafür, dass bald dann der Nobelpreis kommt. Aber sie hat ihn letztes Jahr nicht bekommen, sie hat ihn dieses Jahr nicht bekommen, weder in Medizin noch in Chemie. Wäre beides möglich. Also ja, weiß nicht, was da das Nobelpreiskomitee hat, weil warten müsste man eigentlich nicht mehr drauf, dass man da noch irgendwie was passiert.
Wie ist denn so, dass das wäre jetzt tatsächlich mal was zum Excel-Tabelle schreiben, Verzeihung, Datenjournalismus machen, wie so die Standardabstände zwischen Breakthrough und Nobelpreisverleihung sind? Vielleicht ist tatsächlich einfach noch nicht genug Zeit vergangen.
Ja,
das also, muss nicht sein. Die richtige Anwendung, also auch eine breitenwirksame Anwendung, ne, im Sinne des Friedensstiftens und so weiter von mRNA ist ja tatsächlich sehr, sehr frisch.
Ja, aber das muss nichts machen. Also zum Beispiel Gravitationswellen war unmittelbar im Jahr darauf der Nobelpreis. Also das kommt durchaus auch vor, wenn es sowas gibt. Also und sie haben es eigentlich nur deswegen ein Jahr unter Anführungszeichen verspätet bekommen, weil die Entdeckung, also die Verkündigung der Entdeckung, glaube ich, im Februar war und da war die Nominierungsfrist oder die Konferenzen schon vorbei, wo die Preisträger quasi bestimmt werden oder die KandidatInnen bestimmt werden. Also es kommt durchaus vor, dass ein Preis, wenn es die Leistung hergibt, dann sofort verliehen wird. Und in dem Fall war es ja genauso. Also so wie bei den Gravitationswellen, da ist auch schon seit Einstein quasi vorhergesagt gewesen, das kann es geben, dann hat man jahrzehntelang dran gearbeitet, um das zu finden und dann hat man es gefunden und da war allen klar, okay, das gibt jetzt einen Nobelpreis. Und da wäre es ja auch so, wenn die mRNA-Forschung ist auch jahrzehntelang geschehen, alle haben gewusst, okay, wie das funktioniert, was das funktioniert, was das für eine Leistung ist und jetzt war eigentlich durch die Pandemie die Wirkung, es hat man gesehen, okay, das funktioniert auch unter Krisenbedingungen, das funktioniert im großen Maßstab, also es gibt keinen Grund, warum man das nicht mit einem Nobelpreis auszeichnen sollte, außer, da sind wir wieder bei den Verschwörungstheorien, dass sich das Nobelpreiskomitee irgendwie anscheißt, würde man in Österreich sagen, vor den ganzen Querdenkern und Impfgegnern, die sich dann aufregen.
Ja.
Andererseits wäre es natürlich gerade im letzten Jahr, wo da die im Herbst letzten Jahres, wo also die Impfsache noch, ja, da waren wir noch in der ersten Phase der Impfung, wo viele noch nicht geimpft waren oder noch nicht zweimal geimpft waren und so, da wäre es natürlich auch gerade für die, die sich immer noch nicht so ganz sicher waren, vermutlich eine relevante Information gewesen, wenn man sagt, okay, die Impfung hat jetzt auch den Nobelpreis, vereinfacht gesagt, hat ja nicht die Impfung den Nobelpreis, aber dann ist das nochmal so ein extra Qualitätskriterium, das vielleicht ein paar noch dazu gebracht hätte, das zu machen, aber ja, man weiß halt nicht, das Nobelpreiskomitee ist generell, gibt es viel, was man kritisieren kann, hat man beim zum Beispiel Literaturnobelpreis ja auch gesehen und beim Wissenschaftsnobelpreis ist es auch nicht anders, also die sind sehr konservativ dort, die warten halt lieber nochmal 10 Jahre extra, bevor sie unter Anführungszeichen zu früh was vergeben und auch die Regeln da, dass nur 3 Einzelpersonen ausgezeichnet werden dürfen, die wird auch immer weniger tragbar, weil Forschung ganz anders stattfindet. Aber ja, gerade bei mRNA, da hätte man, da wäre es wirklich, da hätte man drei Leute finden können, die wirklich mit einiger Berechtigung ausgezeichnet werden können. Also es gab eigentlich keinen Grund, das letztes Jahr nicht zu verleihen, es gab keinen Grund, das dieses Jahr zu verleihen, was nicht heißt, dass die, die ihn dann bekommen haben, den Nobelpreis nicht auch.
Nee, die haben das alle nicht verdient, ne?
Nee, also das, also ich war ein bisschen überrascht, wie ich die Verkündigung vom Medizin-Physiologie-Nobelpreis gehört habe, weil ich zwar wusste von dieser Forschung und auch den Preisträger, den alleinigen Preisträger vom Namen her kannte, aber mir war nicht klar, dass der quasi für das verantwortlich ist. Also Svante Paabo hat den ja bekommen, der die ja Paleo Genetik erfunden hat, entwickelt hat. Also der dieses, dass wir alle hier mit Neandertalern verwandt sind und so weiter. Aha. Denisova-Menschen und all das, was wir hier auch schon gesprochen haben, das geht alles auf ihn zurück, weil er es mit seinen Mitarbeiterinnen natürlich geschafft hat, diese alte DNA zu analysieren und zu extrahieren. Und das war, ist anscheinend, oder nicht anscheinend, offensichtlich eine sehr, sehr schwierige Sache, irgendwie so Jahrzehntausende alte DNA aus irgendwelchen Knochen rauszuholen und dann noch zu analysieren. Also er hat das geschafft, dass wir heute wissen, wie Homo sapiens, Neandertaler, der Denisova-Menschen und all diese frühen Menschen-Spezies miteinander interagiert haben, wie die Migration war und so weiter und so fort. Also das geht alles auf seine Forschung zurück. Absolut nobelpreiswürdig, aber ja, kam irgendwie so aus dem Nichts. Also für mich jetzt aus dem Nichts, weil ich ja nicht im Feld nicht bin, aber ja, war gut. Vom Chemie-Nobelpreis, der auch nicht an die mRNA-Forschung ging, habe ich keine Ahnung. Das waren hier Chemikerinnen, waren es Chemikerinnen? Es waren Chemiker, glaube ich sogar, die, genau, es war eine Frau mit dabei. Ja, ach Gott, die hätte ich ganz vergessen. Die hat eine coole Biografie. Caroline Bertozzi und Morten Meldal und Barry Sharpless, die haben das für Click Chemistry, das sagt mir nichts, aber irgendwie so, ja, chemische Reaktionen, die du halt irgendwie, du hast zwei so Moleküle,
die
halt
wirklich so ineinander. Irgendwas vereinfacht haben die, ne? Irgendwas
ja, aber.
Ganz, ja, ich hab's da irgendwo gelesen, dass es letztendlich die das nur rausgefunden haben, weil sie zu faul waren, richtige Chemie zu machen oder irgendwie sowas damals.
Ja. Also da Chemie ist tatsächlich ja meine schwache Seite, da habe ich so gut wie keine Ahnung davon, aber vielleicht interviewst du mal ja jemanden und weil der oder die Bescheid weiß.
Die, ja, versuchen kann ich's, aber ich bin in Chemie auch dermaßen unsicher, dass ich kannst du mir instantan irgendeinen Scheiß erzählen und ich werde denken, ach ja,
Ja, aber das mache ich jetzt nicht, aber die Caroline Bertozzi, die war, hat ein cooles Leben gehabt. Also die war, glaube ich, wie war das, in ihrer Studienzeit in einer Band mit dem Typen, der später Rage Against the Machine gemacht hat. Also
auch nicht schlecht.
Also die hätte quasi die Karriere der Nobelpreisträgerin auch gegen die Rage Against the Machine Bühnenkarriere machen können. Ja, Tom, ich kenne Rage Against the Machine nicht, Tom Morello.
Das ist der Rage Against the Machine, wie nennt man das denn, Kopf.
Ja. Genau. Und
das ist der auch hat, sehr lustig ist, genau. Der immer mal wieder, wenn er irgendwie auf, also das ist so ein Linker und wenn er auf Twitter oder sonst wo irgendwas Linkes postet, kriegt er immer so Hass-Replies nach dem Motto, ich finde ja Rage Against the Machine, also eure Musik fand ich ja total gut immer, aber das reicht jetzt, diese woke, linke Scheißkultur, wo ich dann immer denke, so, Leute, was glaubt ihr eigentlich, gegen welche Machine er geraged hat?
Ja. Ja, aber jedenfalls war sie während ihres Studiums in Harvard in einer Band namens Board of Education, also nicht Board, B-O-A-R-D, sondern B-O-R-E-D, Board of Education, und hat da den Uni-Musikwettbewerb gewonnen mit dieser Band und Tom Morello war da mit ihr in dieser Band. Und hat auch gut auf Twitter ihr gleich gratuliert zum Nobelpreis.
Ich habe übrigens gelogen, als ich sagte, Money Matters, dafür hätte der das gekriegt. Das ist irgendwie nur ein Nebenaspekt gewesen. Ben Bernanke, was immer so ein bisschen klingt wie jemand aus dem Norden Berlins.
Ja.
Ben Bernanke aus Berlin-Kaulsdorf hat den Nobelpreis gekriegt. Er hat es bekommen für Non-Monetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression 1983. Verlinke ich in den Shownotes.
Ja. Und wie gesagt, dann der Physik-Nobelpreis, den wir bekommen haben.
Ihr, ja.
Naja,
wir waren ja schon mal Papst, dann könnt
genau,
ihr auch Physik-Nobelpreisträger.
Nein, also das ging an die Quantenmechanik, und zwar an Alan Aspect, John Clauser und Anton Zeilinger aus Österreich. Und das ist einerseits absolut gerechtfertigter Nobelpreis für das, was die gemacht haben. Anton Zeilinger galt auch schon Jahre, jahrzehntelang schon fast als Fixkandidat für den Nobelpreis in Physik. Und ja, es ist wirklich, ich glaube, der letzte Österreicher, der den Physik-Nobelpreis bekommen hat, war Wolfgang Pauli. Und das muss irgendwann so in den späten 40ern gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Also es ist nicht so, dass wir ständig Nobelpreise bekommen.
Hauptsache, es war nicht Linus Pauling, ne?
Nee, der hat ihn auch bekommen, aber der war nicht von uns.
Danach ist er verrückt geworden, ja.
Ja, also und das war natürlich schon durchaus für Österreich, wir sind ein kleines Land und so, und wann hier, genau, 45 hat Pauli den Nobelpreis bekommen, und danach gab es schon, also es gab hier Lorenz hat den Nobelpreis bekommen, den Physiognomie-Nobelpreis, ja genau, in den 60ern glaube ich, dann war irgendwie mal, dann haben wir ein paar so, die wir gerne mal eingemeinden, also Chemiker waren das glaube ich zwei, deren Namen mir gerade nicht einfallen, die Karplus oder Karplus und noch irgendein anderer, die
Beethoven halt mal, war ja auch
die in Österreich geboren wurden, aber die halt dann aus völlig unerklärlichen Gründen in den 30ern das Land verlassen mussten und dann
ja, das war wegen dem deutschen
genau,
so ein Satz, die Österreicher machen immer Beethoven zum Österreicher und Hitler zu einem Deutschen.
Das war ganz genau, ja.
Sehr geilen Satz.
Ja, das tun wir gerne, wir waren auch das erste Opfer von Hitler.
Ja, natürlich. Also, das darf man aber heute nicht mehr sagen. Dann sagen alle Österreicher, oh boah, ist doch langsam mal gut jetzt.
Naja, aber wir haben es, Kabaturs doch ein bisschen drauf rumreiten, weil es war ja wirklich so, dass Deutschland mit der Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Herrschaft deutlich früher dran war. Bei uns hat es im Wesentlichen gedauert bis zum Waldheim-Skandal, so in den 80ern.
Da Kurt haben wir Waldheim, angefangen. Damaliger, was war er?
UNO-Generalsekretär.
UNO-Generalsekretär, genau.
Ja, genau. Und dann der wollte dann Bundespräsident von Österreich werden, und in diesem Wahlkampf ist das dann seine ganze Nazi-Vergangenheit, oder sein Pferd war ja Nazi, er selbst war ja nicht, glaube ich. Das war die Konklusion. gibt es eine schöne Dokumentation, vielleicht finde ich da noch einen Link, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die österreichische Filmemacherin hat diese ganze Sache als Dokumentarfilm sehr, sehr schön aufgearbeitet, ist vor ein paar Jahren rausgekommen, der Film, die Waldheim-Affäre, glaube ich, hieß das. Aber wie gesagt, und da hat Österreich dann im Wesentlichen angefangen, das aufzuarbeiten, und davor war wirklich so die allgemeine akzeptierte Meinung, Österreich war das erste Opfer von Hitler, wir konnten nichts dafür, und dann ja mussten wir halt mitmachen, zwangsweise.
Ja,
aber das findest du eigentlich vom Thema weg. Also wie gesagt, wir haben halt erstens wenig Nobelpreisträger in Physik, weil Österreich ein kleines Land ist, und zweitens, weil wir halt unser Potenzial nicht so ausschöpfen konnten wie andere Länder, weil wir halt sehr viel Potenzial früher mal irgendwo...
Österreich bleibt immer unter seinen Möglichkeiten.
Ganz genau. Aber tatsächlich ist Zeilinger eben ein Fall von einem österreichischen Wissenschaftler, der in Österreich geboren ist und im Wesentlichen auch bis auf die paar Jahre, die man halt so als Wissenschaftler und als Wissenschaftlerin halt im Ausland verbringt, auch seine Forschung in Österreich gemacht hat. Also das, für das er den Nobelpreis bekommen hat, war Forschung, die er an der Uni Innsbruck gemacht hat. Danach war er dann lange Zeit an der Uni Wien, und jetzt, bevor er in Pension gegangen ist, war er Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Also er hat schon in Österreich gelebt, geforscht, und die Forschung, die er gemacht hat, für die er den Preis bekommen hat, hat er in Österreich gemacht. Also da kann man jetzt, ohne irgendwie sich verbiegen zu müssen, sagen, das war ein Preis, den ein Österreicher für Forschung bekommen hat, die in Österreich an den österreichischen Institutionen gemacht worden ist. Und das ist durchaus nicht schlecht.
Hast du schon erzählt, was er überhaupt erforscht hat? Nee, ne?
Ja, nein, das ist halt schwer zu erklären. Ich verstehe es auch nicht ganz, aber na, er hat also, es geht
um Shift.
Ja, Quantenteleportation. Also das Zeilinger hat in Österreich und vermutlich auch anderswo lange Zeit den Spitznamen Mr. Beam gehabt, was ihm wirklich auf die Nerven gegangen ist. Früher, mittlerweile hat er sich damit arrangiert. Aber ja, er hat das gemacht. Also immer, wenn wir so Quantenbeamen, Photonenbeamen, Teilchenbeamen, das ist Zeug, das er gemacht hat. Ich kann es probieren, ein bisschen zusammenzufassen.
Drei, meinst du?
Genau. Also es ging, wenn man so will, geht es um die Frage, die schon noch auf Albert Einstein zurückgeht, auf diese versteckten Variablen. Also das Problem bei der Quantenmechanik ist ja, oder das Problem mit der Quantenmechanik ist ja, dass sie nicht wirklich gut anschaulich verständlich ist, weil du halt dieses Ding hast mit diesen unbestimmten Zuständen. Du hast ein Teilchen, ein Photon, und das kann einen Zustand haben. Ich glaube, das Standardbeispiel ist immer der Spin, der kann quasi nach oben oder nach unten zeigen. Mhm. Und solange wir nicht nachschauen,
wissen wir es nicht.
nicht nur, dass wir es nicht wissen, weil das ist ja logisch, wenn wir nicht nachschauen, wissen wir es nicht, aber solange wir nicht nachschauen, hat dieses Teilchen keinen eindeutigen Spin. Es zeigt gleichzeitig nach oben und nach unten oder ja, es zeigt halt gleichzeitig irgendwo hin, nirgendwo hin und erst wenn wir nachschauen, dann sehen wir es, dann wird quasi ein bestimmter Zustand festgelegt. Ja. Das ist halt schwer zu akzeptieren, weil das widerspricht unserer Intuition, wie die Welt zu funktionieren hat. Und auch Einstein hat das nicht gerne gemocht, diese Eigenschaft. Und da gab es halt diese Hypothese, dass es vielleicht doch quasi einen fixen Zustand gibt, der halt durch irgendwelche Hidden Variables, versteckte Variablen festgelegt wird. Also wir sehen diese Variablen nicht, aber es gibt die quasi. Und wenn wir die kennen würden, dann wäre alles viel klarer.
Ja.
Ja, und da gab es jetzt einen Herrn John Bell, glaube ich, er hieß auf jeden Fall Bell, John weiß ich gerade nicht, aber ich glaube, es war John Bell, der hat, und frage mich nicht nach Details, eine Gleichung aufgestellt, mit der man im Prinzip experimentell nachschauen kann, ob es die versteckten Variablen gibt oder nicht. Also das war, glaube ich, die Bell'sche Ungleichung oder irgendwie sowas.
Bell'sche Ungleichung,
ja.
Ist eine Schranke an Mittelwerten von Messwerten.
Ja,
wie gesagt. Eine Schranke an Mittelwerten von Messwerten, großartig.
Also auch da musst du auch hier ein weiteres Interview führen mit einer Person, die mehr Ahnung von Quantenmechanik hat als ich. Und da findest du leicht bin, weil so viel Ahnung habe ich nicht von dem Zeug. Aber jedenfalls, diese Bell'sche Ungleichung, mit der kannst du theoretisch herausfinden, durch Experimente, ob du versteckte Variablen hast oder nicht. Also ob diese Unbestimmtheit quasi real ist oder ob sie nur so ausschaut für uns. Und die drei Preisträger, also Alan Aspect und Clauser, die haben da wirklich grundlegende Arbeit geleistet bei Experimenten, die das zeigen, eben, dass es keine versteckten Variablen gibt. Und Zeilinger hat das dann eben noch erweitert mit seiner Quantenteleportation, wo es darum geht, dass du diese verschränkten Teilchen hast. Also wenn du zwei Teilchen hast, die auch beide diesen unbestimmten Zustand haben und du diese Teilchen auf eine bestimmte Art und Weise erzeugst, sodass die zusammenhängen. Das kann man machen, wenn da irgendwie so ein Lichtstrahl durch irgendwie ein Kristall oder irgendwas durchgeht, dann kommt da am Ende aufgrund von quantenmechanischen, was auch immer, kommen da zwei Teilchen raus, die beide unbestimmte Eigenschaften haben, aber zusammenhängen. Und zwar so, dass, wieder in dem Beispiel mit Spinnen kann nach oben zeigen, nach unten zeigen, dass klar ist, wenn der eine nach oben zeigt, muss der andere nach unten zeigen und umgekehrt. Aber solange du nicht hinschaust, weißt du halt bei beiden nicht, was es ist. Das ist die Verschränkung. Und Zeilinger hat dann eben es geschafft mit einem dritten Teilchen. Das wird dann ein bisschen sehr kompliziert. Also du hast quasi diese beiden verschränkten Teilchen oder drittes Teilchen. Und er hat dann die Eigenschaft, also du kannst... Ich muss es noch andersrum erklären. Also diese Eigenschaft, dass die verschränkt sind, die ist unabhängig von der Distanz. Also da kann wirklich, wenn ich die beiden mal verschränkt erzeugt habe, dann kann das eine Teilchen hier sein und das andere am Mars. Die sind immer noch verschränkt. Das spielt keine Rolle. Und wenn ich dann hier auf der Erde eine Messung anstelle und sehe, okay, bei dem Teilchen auf der Erde zeigt das Ding nach oben, weiß ich, dass instantan im gleichen Moment das Teilchen auf dem Mars den Gegenzustand eingenommen hat. Es muss so sein, weil es hat dann keine Wahl mehr, als so zu sein, weil das andere so ist.
Ja.
Und das heißt Verschränkung. Aber das wusste man vorher schon. Das ist jetzt nicht dieses Neue.
Selbst da geht es ja schon irgendwie los. Woher wissen die beiden Teilchen eigentlich voneinander? Ne?
Naja, das ist halt das Problem, dass diese Nicht-Lokalität in der Quantenmechanik, dass wir halt davon ausgehen, dass Dinge nur dann miteinander zu tun haben können, wenn sie lokal beisammen sind oder sonst irgendwie verbunden sind. Ich meine, du bist auch in Berlin, ich bin in der Nähe von Wien, aber wir sind trotzdem jetzt hier durch das Internet verbunden und deswegen können wir interagieren. Aber
ja, ohne aber wir wissen, warum wir miteinander verbunden sind und die anderen wissen das auch. Wissen wir denn, warum die beiden Teilchen miteinander verbunden sind?
Keine Ahnung.
Okay.
Ich weiß es spontan nicht. Ich weiß nicht, ob die Quantenmechanik das weiß, aber würde mich nicht wundern, wenn sie es auch nicht weiß. Jedenfalls ist halt dieses Konzept der Lokalität in der Quantenmechanik nicht so, wie wir glauben, dass es ist. Und was Zeilinger jetzt gemacht hat, ist, er hat quasi so verschränkte Teilchen erzeugt und das eine Teilchen war dann irgendwo ganz woanders als das erste. Und dann hat er ein drittes Teilchen genommen und die Eigenschaft dieses dritten Teilchens über diese Verschränkung so übertragen, dass quasi in dem Moment das entfernte Teilchen die Eigenschaften dieses dritten Teilchens übernommen hat. Also quasi die Eigenschaften dieses zusätzlichen Teilchens über die Verschränkung der beiden Teilchen übertragen auf das weit entfernte Teilchen. Also er hat jetzt nicht Materie gebeamt, sondern Information. Und es ist tatsächlich eben nicht einfach nur eine Kopie, weil bei diesem Prozess zwingend das Teilchen, dessen Eigenschaft übertragen werden, zerstört wird. Das heißt, es ist dann weg und du hast dann am Zielort ist dann eben das Teilchen mit den Eigenschaften, mit den gleichen Eigenschaften wie das andere. Also es ist, man kann es als Beamen bezeichnen, aber es ist nicht das, was man sich vorstellt, so Raumschiff Enterprise-mäßig, weil da wird ja wirklich Materie transportiert. Mhm. Aber andererseits ist ja das Relevante auch die Information. Wenn man jetzt einen sehr, sehr reduktionistischen Standpunkt einnimmt, dann, wenn ich weiß, wo alle deine Teilchen sind, die dich ausmachen,
dann kannst dann du ist, den verschränkten Holgi auf dem Mars erzeugen, indem du mich auflöst.
Genau, und das ist halt Quatsch, wie es auch Zeidinger sagt. Also das ist im Prinzip theoretisch schon, aber es ist halt so absurd viel Information, die da notwendig wäre, um das zu übertragen, dass das nicht mal mit irgendwelcher Science-Fiction-Technik oder sowas langfristig denkbar ist, dass sowas funktioniert. Aber wie gesagt, Zeilinger hat dieses Beamen nicht jetzt nur angefangen, hat es natürlich im Labor, also von einer Seite des Labors zum anderen und dann ging es wirklich, ich glaube, auf die Kanarischen Inseln, irgendwie so von einer Insel zur anderen und dann sogar irgendwie übers Weltall von der Erde zu den Satelliten. Also er hat das da schon wirklich über große Distanzen gemacht und ja, damit sehr viel grundlegende Sachen in der Quantenmechanik bestätigt, gezeigt, also Neues betreten und das war nobelpreiswürdig, absolut.
Ja, ich wüsste wirklich gerne, wie man solche Teilchen erzeugt,
also
die so voneinander abhängig sind. Also das finde ich echt ganz spannend.
Ja, also das ist eine Information, die gibt es, die ist auch vermutlich gar nicht so schwer zu verstehen. Ich kann es dir jetzt nicht sagen, weil wie gesagt, das ist nicht mein Gebiet. Also du
vielleicht hört es ja irgendwer und mag das mal in die Kommentare schreiben.
Ja,
das ist ja tatsächlich gar nicht so schwer.
Also das glaube ich schon, also das müsste theoretisch sogar irgendwie Stoff in Quantenmechanik-Vorlesungen sein. Also es sollten auch Leute wissen, die einfach Physik studiert haben. Ist,
wenn diese Frage mir einfällt, dann wird dir jemandem, der sowas studiert, erst recht einfallen, denke ich
mal. Also, nee, also das ist quasi etabliertes Wissen, wie das erzeugt wird. Also du hast halt irgendwie einen Laserstrahl oder sowas und der geht dann irgendwie in einen Strahlteiler oder so ein optisches Drum durch und da kommen halt dann zwei Lichtteilchen raus und die halt dann so verschränkt sind. Aber frage mich jetzt nicht, wie genau. Dazu müsste man wirklich mehr Ahnung von Quantenmechanik haben. Ich habe die Grundlagen gelernt im Studium, aber ja, das ganze Detailzeug habe ich dann in meiner astronomischen weiteren Arbeit dann nicht mehr gebraucht und deswegen weiß ich da auch nicht so viel, wie man darüber wissen könnte. Hm. Aber wie gesagt, du kannst auch die Bücher von Zeilinger lesen, weil der hat auch durchaus Wissenschaftskommunikation betrieben, also hat populärwissenschaftliche Bücher geschrieben, war ihm immer auch wichtig, die Wissenschaftskommunikation. Also jetzt ist jetzt nicht so in dem Ausmaß, wie wir das machen, aber er hat ja nebenbei auch noch geforscht und Nobelpreis bekommen, also ja. Jetzt natürlich in Österreich sind alle ganz aufgeregt und vom Bildungsministerium abwärts.
Was ist jetzt wieder, ist das bei euch dann eigentlich auch immer der Beweis dafür, dass das Schulsystem so gut ist wie kein anderes auf der Welt und garantiert keinen Reformbedarf hat?
Das ist hier immer. Die Gefahr besteht, dass das so interpretiert wird, weil natürlich enorm viel Reformbedarf besteht in Österreich. Weil wir sind auch gerade hier, zeigt ja das Eurobarometer, dass Österreich, was so Wissenschaftsskepsis, Wissenschaftsverständnis ist, immer am Schlusslicht von Europa vor sich hingrundelt. Also da gibt es sehr viel Reformbedarf. Und es hat auch irgendwie Zeilinger in einem Interview, in einem der vielen Interviews, die er gegeben hat, erstens bei der Pressekonferenz, die er direkt nach der Verleihung gegeben hat, hat er sich bei den Steuerzahlern bedankt. Das fand ich sehr, sehr nett, weil er macht Grundlagenforschung und wird halt vom Staat, von öffentlich gefördert. Ja. Also das fand ich schon mal sehr nett, dass er das gemacht hat. Und dann hat er natürlich auch in den Interviews gesagt, dass das, was er gemacht hat an Forschung, eigentlich rein aus Neugier gemacht hat. Das war jetzt nicht irgendwie anwendungsgetrieben, das war nicht irgendwie, dass man sagt, okay, das ist ein offenes Problem und das wird jetzt hier, wenn wir das ist einfach so Detailfragen, die noch geklärt werden müssen und man hat auch nicht gewusst, ob das geht, was rauskommt. Das war einfach nur reine Neugier, hat er gemeint und ohne das wäre er nie so weit gekommen, wie er gekommen ist. Und das ist natürlich eine relevante Aussage, dass Forschung sich von der Neugier treiben lassen soll, wenn sie wirklich revolutionär sein will. Andererseits,
im anderen Podcast habe ich aber gelernt, dass Forschung, der Antrieb der Forschung Kaffee wäre.
Ja, das stimmt auch. Hat er vermutlich auch den einen oder anderen getrunken. Aber das Problem ist halt, dass das, was Zeilinger sagt, absolut richtig ist. Aber in diametraler Opposition, oder sind wir da schon wieder gleich, wenn ich jetzt sage, diametrale Opposition.
Opposition ist.
Ja, ein Sprachbild zu viel. Genau. Es steht auf jeden Fall im Gegensatz zur Realität des Unisystems. Also das ist in Deutschland nicht anders als in Österreich, dass es da halt wirklich schwer ist zu sagen, ich mache das jetzt, weil ich es gerade rausfinden will. Ich habe keine Ahnung, was rauskommt, aber ich mach's mal. Mhm. Das kann ich vielleicht machen, wenn ich schon irgendwie meine Professur auf Lebenszeit habe, dann kann ich sowas machen. Aber wenn ich gerade jetzt irgendwie hier Doktorand bin oder Postdoc bin,
genau, und nie im Anträge Leben. Schreiben fest. Angst, genau.
Dann muss ich genau das machen, wo ich weiß, am besten schon exakt weiß, was rauskommt, damit ich dann eben Antrag schreiben kann, ja, und wir werden das rauskriegen, und wir werden es in 2 Jahren rauskriegen, und dann gibt es das Ergebnis, weil sonst funktioniert es nicht. Also da.
Das ist so kaputt, echt.
Ja. Und da kann man, deshalb Zeilinger war halt auch so lange im österreichischen Wissenschaftsbetrieb an so, ja, durchaus wichtigen Stellen, dass man ihm da, oder ich werfe ihm das vor, ich weiß nicht, ob man es ihm vorwirft, aber ich werfe es ihm ein bisschen vor, dass er da seinen Einfluss nicht stärker geltend gemacht hat, um da was zu ändern. Vielleicht hat er das gemacht und die Leute wollten es nicht, weiß man auch nicht.
Oder er hat es gemacht und ohne ihn wäre es noch schlimmer. Aber hat er denn überhaupt an den Stellen gesessen, wo man so einen Einfluss nehmen kann?
Weil
wenn ich diese Diskussion, was ich eben sagte mit dem Schulsystem, also Deutschland hat ein unglaublich schlechtes Schulsystem, dieses dreigliedrige, in manchen Bundesländern noch zweigliedrige Schulsystem, das ist halt Scheiß. Und niemand, der bei Verstand ist, würde, wenn er heute ein Schulsystem designen würde, ein Schulsystem designen wie in Deutschland. Aber immer, wenn es hier einen Nobelpreis gibt, wirst du garantiert jemanden finden, der, weil das was irgendwie so absurd ist, weil der Nobelpreis, der steht ganz am anderen Ende dieses Zeitstrahls, über den man diskutiert. Aber wenn hier irgendjemand einen Nobelpreis gekriegt hat, kriegst du garantiert eine Diskussion, wenn du sagst, wir müssen mal ans Schulsystem ran, das geht so nicht. Dann sagt jemand, ja, aber guck mal, wie viele Nobelpreise wir in Deutschland bekommen haben. Ja. Das ist ja schon ein Hinweis darauf, dass selbst der härteste Wissenschaftler der Welt da sitzen kann und Einfluss haben kann. Aber du kommst halt an der Kultusbürokratie und dieser ganzen Piefigkeit nicht vorbei.
Ja, also mein Zeilinger war schon einflussreich, wie gesagt, der war an der Experimentalphysik-Chef, der war von der Akademie der Wissenschaften der Präsident, das ist schon eine sehr hohe Position. Der war vor allem auch sehr gut in der ÖVP, also der Partei, die seit 30 Jahren, glaube ich, an der Regierung ist, vernetzt. Also da war er auch durchaus, kann man ihm ein nahe Verhältnis nachsagen. Und er hat ja auch seinen Einfluss geltend gemacht. Also das Institute of Science and Technology Austria, also das, was jetzt so als Elite-Forschungsinstitut in Österreich seit...
Die österreichische Akademie der Wissenschaften.
Nein, also wir haben, die Akademie der Wissenschaft gibt schon ewig, aber es ist dann eben so, dass das IST, wie man es genau wird, man darf nicht IST sagen, sondern das IST, das ist so eine, ja, das ist eine neue Uni, die 2009, glaube ich, gegründet worden ist, und da passiert mittlerweile wirklich sehr, sehr hohe, hochwertige Forschung. Das ist halt wirklich so ein, das ist keine Uni, da kannst du quasi nur, ich glaube, du kannst ein Doktorat machen und Postdoc, aber du kannst jetzt nicht so irgendwas von Grund auf studieren, und da sind halt wirklich, da gibt es sehr viel, die hat sehr viel Geld, dieses IST, und da passiert sehr, sehr hochwertige Forschung. Und
Exzellenzinitiative, die funktioniert.
Genau. Und das ist auch auf seine Initiative hin gegründet worden, dieses IST. Also da hat er schon seinen Einfluss geltend gemacht. Aber wie gesagt, da weiß ich viel zu wenig von der österreichischen Wissenschaftspolitik und von Zeilingers Lebenslauf, um da jetzt was sagen zu können oder ihm was wirklich ernsthaft vorwerfen zu können. Er hat den Nobelpreis bekommen für Forschung, die absolut nobelpreiswürdig ist. Und da kann man sich auch mal drüber freuen.
Wie kommen wir denn jetzt wieder hinab in die Niederungen der einfachen Forschung? Warte mal, ich guck mal eben. Was habe ich denn hier Feines? Ameisen.
Ja.
Die Wissenschaft hat sich mal den Spaß gemacht, zu schätzen natürlich, weil nachzählen kannst du schlecht, wie viele Ameisen es denn gibt auf der Erde. Also nicht wie viele Ameisenarten, sondern die Menge. Also es ist rein quantitative Forschung.
Mehr als 3, weil 3 habe ich heute im Garten gesehen.
3 hast du heute im Garten platt getreten, du Schwein. 500 Studien haben die ausgewertet, also haben sich alle Studien gesucht, die mit Ameisen zu tun haben, und haben geguckt, wie viele Ameisen haben die denn so gesehen, gewogen, gezählt und so weiter, und sind auf eine sehr, sehr abgefahrene Zahl gekommen. Und zwar gibt es pro Mensch auf der Erde 2,5 Millionen Ameisen.
Ja, aber die sind klein, die kriegen wir. Wenn die den Aufstand machen, dann gewinnen wir trotzdem.
Ich weiß jetzt nicht, die sind ja so stark und können ein Mehrfaches ihres Gewichts tragen. Also wenn jetzt 2,5 Millionen Ameisen kommen, könnte ich mir vorstellen, dass ich wenig Chancen habe, an der Stelle stehen zu bleiben, an der ich gerade stehen möchte. Aber gut.
Ja, aber wenn ich da ordentlich drauf trete, dann geht das schon.
Genau, also die Ameisen. Das Gute ist, sie kommen ja in so einer Reihe, die kannst du einen nach der anderen platt schlagen, ne?
Genau.
Jedenfalls haben sie dann auch mal geguckt, wie schwer die denn eigentlich sein müssten. Und das ist auch sehr geil, 12 Megatonnen Ameisen gibt's auf der Welt, was aber jetzt irgendwie nix ist, weil die menschliche Biomasse ist 5-mal so groß. Ja. Also die Menschen sind schwerer als die Ameisen, ist die Lehre, die wir ausgezogen haben, was jetzt auch auf den ersten Blick sehr intuitiv ist.
Sehr gut. Ja, aber es ist ein bisschen schwierig, weil natürlich kannst du es nur schätzen, aber... Müssten wir die alle hier mal einen Zensus machen, sie alle antreten lassen, Volkszählung.
20 Billiarden Ameisen, genau. Und die gehen jetzt alle mal nach Jerusalem und lassen sich von Herodes durchzählen und dann mal gucken, ob die auch einen Heiland kriegen. Weil ich meine, rein statistisch müsste bei 20 Billiarden Ameisen irgendwo der Sohn Gottes dabei sein.
Also, ja, aber du musst nur wissen, da musst du schon aufpassen. Also es hängt davon ab, ob die Ameisen auch von der Erbsünde betroffen sind, weil Jesus kam ja nur deswegen, weil Eva gesündigt hat und damit das gesamte Menschengeschlecht quasi hier der Erbsünde unterworfen hat, und deswegen musste Jesus kommen, um die Menschen zu erlösen. Wenn die Ameisen so schlau waren damals, den Apfel nicht zu essen, dann Alter, sind die gar nicht irgendwie...
Alter, hast du einer Ameise mal einen Apfel hingelegt?
Ja, aber vielleicht war das eine gute Ameise, die gedacht hat, nee, das mache ich nicht, das ist der Apfel der Erkenntnis, den fresse ich nicht.
Wenn die erste Ameise den Apfel nicht gegessen hätte, würden doch heute die anderen Ameisen auch keine Äpfel essen, weil das ist ja bei denen in den Genen verankert.
Ach so. Ja, aber wie gesagt, da gab es
tatsächlich mal irgendwie... Dynamischer Schöpfungsbegriff.
Ja, es gab, glaube ich, ich muss das irgendwo mal raussuchen, ich habe das schon vor Ewigkeiten gelesen und dann nie wieder gefunden. Vielleicht kann die Hörerschaft dir helfen. Ich habe mal von einer ich habe mal von einer Arbeit gehört, die auch schon ziemlich alt ist, also sicherlich nicht mehr dieses, sondern auch nicht letztes Jahrhundert, wo abgeschätzt wurde, wie viele Jesusse existieren im Universum.
Jesen, der Plural von Jesus ist Jesen.
Also okay, gut, wie viele Jesen existieren, weil außerirdisches Leben und der Legende des außerirdisches Leben, natürlich alles von Gott geschaffen, und dann hast du halt die unterschiedlichen Fälle, so wie bei Menschen, von Gott geschaffen, aber dann hier Erbsünde und deswegen braucht es einen Jesus. Aber es kann ja auch sein, hier von Gott geschaffen, keine Erbsünde, braucht es keinen Jesus. Oder vielleicht haben die noch nicht irgendwie alle hier versündigt und dann muss er noch nicht da sein. Und irgendwie wurde daraus abgeleitet, wie viele Jesen dann im Universum gerade so rumlaufen, weil natürlich überall auf jedem Planeten, wo die Menschheit oder die Alienheit erlöst werden muss, brauchst du dann einen Jesus, der gekreuzigt werden muss.
Mindestens.
Damit das alles wieder Aber ich habe das nie wieder gefunden, wo das genau war. Also vielleicht muss ich mal in Ruhe recherchieren. Das war eine lustige Arbeit.
Nie gehört. Naja.
So,
weißt du übrigens, wie viele Männer man braucht, um den Heiland zu zeugen?
Ich glaube, das ist eine Fangfrage.
Alle im Dorf, bis auf den Schreiner.
Ach ja, okay, gut.
Ist allerdings auch nicht von mir, ist von wem ist denn das? Ralf König, glaube ich. Heißt der überhaupt Ralf König, dieser Cartoonist?
Es gibt
einen Egal, Ralf ist von König, mir.
Ja. Hast du mal Shakespeare übersetzt?
Ja, aber das funktioniert nicht gut. Nee, damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne?
Damit hast du nicht gerechnet. Was war das? Das war nicht Hamlet, glaube ich.
Nee, das war ein Sonette, hab ich mal versucht, oder haben wir mal versucht, aber ich hatte auch Englisch-Leistungskurs in der Schule, und da ist entsprechend Shakespeare durchgegangen und ich mag Shakespeare sehr gerne, darum habe ich da so ein bisschen immer mit rumgespielt.
Nee, ich habe nämlich letztens irgendwo wieder ganz, ganz was anderes irgendwo aus Versehen mal das Feuilleton gelesen, und da hat irgendwer was über Hamlet geschrieben und die verschiedenen deutschen Übersetzungen aufgezählt und gemeint, die einzig wirklich coole Übersetzung ist Hamlet von Holger Klein.
Siehst du?
Da habe ich gedacht, ja, und ich habe gerade geschaut hier, das ist von 1983, ich habe gerade geschaut, William Shakespeare, Hamlet, Englisch-Deutsch, Reklam von Holger Klein, Herausgeber, Übersetzer.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Gibt's. Nee, das war ich.
Darum habe ich damals beim Lesen kurz gedacht, hat Holger
gemacht. 1900 was? Wann?
1983
ist es. Ah, nee, da war ich noch nicht so weit in der Schule. Nee.
Ja.
Ach, also, ist ja dann, cool. Hast du das Buch?
Nee, ich habe es jetzt nur gerade, ich habe das jetzt gerade nochmal im Internet nachgeguckt. Ist mir gerade eingefallen, weil du jetzt hier mit deinen Zitaten angekommen bist. Und habe ich gedacht, ich habe es nicht Hamlet komplett ausgeschlossen, dass es von dir ist, aber damit wenn Holger Hamlet übersetzt hat, dann hätte er vermutlich irgendwas dabei erzählt.
Ach, guck mal, es gibt's bei Reklam für oh, das ist aber teuer. 14 Euro?
Ja.
Waren Reklamheftchen nicht früher mal billig?
Ja, alles wird teurer. Es liegt an Russland.
Ja, jetzt, wo du es sagst. Ach nee, nur diese Ausgabe kostet 14 Euro. Romeo und Julia zum Beispiel kostet 3,60. Warum ist denn die so?
Holger Klein, mittlerweile emeritierter Anglistikprofessor an der Uni Salzburg. Okay, das warst dann doch nicht du.
Super. Ich tue das mal auf meinen Wunschzettel. Vielleicht gibt es jemanden, der bescheuert genug ist, mir das zu kaufen.
Ja, dann machst du hier Lesung. Dann liest du Hamlet.
Das ist eigentlich sehr geil. Holger Klein liest Hamlet.
Und dann von Holger Klein.
Poster, dann auf das Poster eben auch dieses Buch. Das ist alleine, um Verwirrung zu stiften. Oh, geil. You beautiful nerds.
Ja, kommen wir wieder zur Wissenschaft. Es geht um den Mars und das, was drauf gelebt hat, mit oder ohne Erbsünde. Und es ist jetzt vor kurzem eine Forschungsarbeit erschienen, die herausgefunden hat, dass wenn es auf dem Mars Leben gegeben hat, dann haben sich diese Mars-Lebewesen eventuell selbst vernichtet, und zwar durch so eine Art von Klimakrise. Und wir reden...
Okay, ja, immer.
Wir reden nicht von intelligenten Aliens, wir reden von Mikroorganismen.
Okay.
Nee. Es geht, wir wissen ja schon länger, dass der Mars früher vermutlich mal, ja, nicht unbedingt erdähnliche lebensfreundliche Bedingungen gehabt hat, vielleicht auch das, aber dass zumindest Bedingungen geherrscht haben früher, wo Mikroorganismen existieren hätten können. Wir wissen,
und die haben sich totgefurzt dann sozusagen.
Fast. Ein bisschen komplexer ist es schon. Ja. Also wir wissen, dass es flüssiges Wasser an der Oberfläche gegeben hat, aus den ganzen geologischen Untersuchungen. Du siehst ja Flussläufe, Deltas, Canyons und so weiter. Das siehst du alles. Mhm. Du hast die Rover, die da rumgefahren sind, Curiosity, Perseverance. Die haben Bodenproben gemacht, haben das Gestein untersucht. Wir haben auch komplexe organische Moleküle dort entdeckt, die Grundlage für Leben sein könnten. Aber wie gesagt, Leben oder Spuren von Leben noch nicht, haben wir noch nicht entdeckt. Aber, und das ist jetzt eine These, die haben sich überlegt, was könnten denn das für Mikroorganismen gewesen sein, theoretisch? Was hätte es denn da gegeben für den Mars und für das Leben dort? Und die haben angenommen, dass der Mars damals noch eine viel dichtere Atmosphäre hatte als heute. Weil heute hat er eigentlich gar keine mehr. Also ein bisschen was ist da, und das ist so gut wie alles Kohlendioxid, aber man kann eigentlich nicht wirklich von der Atmosphäre reden. Die ist so absurd dünn, darum ist sie auch so kalt dort.
Lässt sich denn eigentlich aus Gesteinsproben oder sowas zurückrechnen, was für eine Atmosphäre da gewesen sein müsste?
Vermutlich schon. Es kommt drauf an, ich meine, du musst halt irgendwo ein 4 Milliarden Jahre altes Stück Stein finden, wo dann noch irgendwie Atmosphärenspuren drin wären oder
Eis, ne?
So eingeschossen. Und dann wüsstest du es genau. Also so kann man es nicht sagen, aber du kannst natürlich dir überlegen, aus den diversen Modellen und Szenarien der Planetenentstehung, und dann weißt du, okay, der Planet ist da und da entstanden in dieser Urwolke des Sonnensystems, und da waren hauptsächlich diese Moleküle vorherrschen in dem Abstand von der Sonne, und ein Himmelskörper, der die Masse hat wie der Mars, der hat das Potenzial, das an Molekülen festzuhalten und so weiter. Also man kann sowas schon modellieren und dann eine plausible Annahme bekommen. Und deren plausible Annahme war, dass die Atmosphäre des Mars damals eben viel dichter war und vor allem reich an Kohlendioxid und Wasserstoff. Mhm. Und Wasserstoff, das Kohlendioxid, ein Treibhausgas ist, wissen wir. Wasserstoff ist auch ein sehr starkes Treibhausgas.
Wasserstoff ist eine mystische Substanz.
Ja.
Zumindest wenn man der Automobilindustrie...
Ach so, ja, natürlich, ja. Die wird alles lösen. Der Wasserstoff, der grüne Wasserstoff natürlich nur der grüne Wasserstoff.
Natürlich, rede ich auch gleich, erzähle ich auch gleich ein bisschen. Ja.
Jedenfalls weiß man, dass Mikroorganismen auch mit Wasserstoff arbeiten können. Also die können ihren Energiehaushalt auch auf und ihren Stoffwechsel auch mit Wasserstoff betreiben. Mhm. Das weiß man. Und es gibt sogar solche Wasserstoff-atmenden, wenn man so will, Mikroorganismen hier auf der Erde, in der Tiefsee. Da habe ich, glaube ich, in meinem Bakterienbuch auch drüber geschrieben, über diese Viecher. Also wir wissen, es kann Mikroorganismen geben, die von Wasserstoff leben. So, was machen die jetzt? Die produzieren, wie du vorhin schon angedeutet hast, Methan. Ja, also die furzen Methan. Mhm. Und jetzt hast du ein Problem, weil, und das habe ich beim Lesen dieser Arbeit ein bisschen irritiert zuerst, weil die halt über viele, viele Millionen Jahre hinweg, hunderte Millionen Jahre, immer wieder Wasserstoff gefressen und Methan gefurzt haben, hat sich das Verhältnis deutlich geändert.
Und Trotteln, ey. Ja.
Und was dann passiert ist, der Mars ist dadurch abgekühlt.
Mhm.
Das hat mich überrascht, weil wir kennen ja hier auf der Erde Methan eben auch als starkes Treibhausgas, stärker als CO2, also 80 Mal stärker als CO2.
Aber wir sind auch näher an der Sonne. Ist das vielleicht...
Nee, der Grund ist, dass Wasserstoff noch viel ärger ist als Treibhausgas, als Methan. Das heißt, die haben quasi Klimaschutz betrieben, wenn man so will, die Mikroben, die haben das starke Treibhausgas aufgefressen und ein weniger starkes freigesetzt. Immer noch ein starkes Treibhausgas, aber ein weniger starkes. Gibt ja auch hier bei uns diverse Arbeiten, Hypothesen, dass es prinzipiell sinnvoll wäre, wenn du jetzt irgendeine Technik hättest, um Methan aus der Atmosphäre zu saugen, das dann aufzuspalten in CO2. Oder halt umgekehrt. Ist es umgekehrt? Ich weiß gerade nicht mehr.
Nee, Methan ist das Üblere, aber Methan diffundiert schneller, ne? Das löst sich schneller, genau. Diffundiert nicht, das löst sich schneller auf, ne?
Genau, aber ich glaube, es ist, du nimmst Methan und tust das in CO2, weil CO2 weniger stark ist. Ich meine, es ist, funktioniert eh nicht, weil wir haben ja keine solchen großen Sauganlagen und so weiter, aber prinzipiell ist es, kann es durchaus klimarelevant sein, halt ein Treibhausgas durch ein anderes zu ersetzen, wenn das andere eben besser oder schlechter, schwächer ist.
Wann werden wir da hinkommen, dass einer von diesen wahnsinnigen Elon Musks dieser Welt so eine Anlage baut und einfach in Betrieb nimmt?
Ja, also das wäre noch der am wenigsten dramatische Fall, also noch viel Ärger wäre es, weil da, wir müssten nochmal im IPCC-Bericht nachschauen, da sind ja diese ganzen Techniken entsprechend analysiert worden. Also das stelle ich mir noch am wenigsten arg vor, weil, okay, du kannst, wenn die zu effektiv ist dann und alles CO2 aus der Atmosphäre ist und alle Treibhausgase raus, dann frieren wir halt ein. Aber ich glaube, da muss halt die Armee kommen und diese Anlage wegbomben oder was weiß ich. Aber viel schlimmer wäre es oder viel dramatischer wären diese ganzen anderen Sachen, dieses Solar Radiation Management heißt es. Das war jetzt quasi so eine Abart von Carbon Capture and Storage, was du da sagst, also CO2 irgendwie aus der Atmosphäre raus. Sammeln.
Das funktioniert ja, sagen wir mal so, CSS funktioniert ja wenigstens, wie nennt man dann das, prototypisch. Ja. Der ganze andere Kram,
Und dieses Solar Radiation Management, das gibt es auch viele, das fängt im Wesentlichen an mit, Hausdächer weiß streichen, bis hin zu gigantischen Spiegeln im Weltall oder sowas, ja. Oder halt dazwischen irgendwelche Stoffe in der Atmosphäre ausbringen, die reflektieren und so.
Genau, Lametta.
Kann auch irgendwie so Schwefelzeug sein, was die Vulkane machen, ja, also ein Vulkanausbruch, der führt halt zu einer Abkühlung, weil die halt diese ganzen Schwefelsäureteilchen da in die Atmosphäre reinbringen. Und das kann man mit Flugzeugen auch machen. Und ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Da gibt es tatsächlich eine politikwissenschaftliche Studie, was denn sein könnte, wenn irgendwann der rechte Populismus oder der autoritäre Populismus, muss nicht zwingendermaßen recht sein, der ja jetzt vorrangig klimaleugnerisch unterwegs ist, wenn die plötzlich feststellen, dass es populistisch effektiver wäre, für Klimaschutz zu sein.
Och, dauert noch ein paar Jahre, dann kommt das automatisch.
Ja, weil die dann sagen, es ist ja eigentlich alles vorbereitet, so Heimatschutz und wir schützen unser Land und alles und so. Und was dann passiert, weil dann, wenn dann jemand so wie Trump oder Bolsonaro oder sowas da ist, mit entsprechend großen Mitteln und Ressourcen ausgestattet.
Das ist dumm genug zu glauben, dass Klima an der Grenze Halt macht.
Aber der kann dann wirklich sagen, so, wir haben jetzt hier 5000 Flugzeuge und die starten jeden Tag und wir schmeißen da jetzt Unmengen Zeug in die Atmosphäre, damit es abkühlt. Das könnte theoretisch ein Land wie die USA oder vielleicht auch wie Russland, weiß ich nicht, im Alleingang machen. Vielleicht nicht mit 5000 Flugzeugen, aber auf jeden Fall so, dass es auswirken kann. Und dann halt die Frage, was passiert denn? Weil dann hast du eine Einheit, eine Nation, eine Person, die halt dann im Alleingang mit dem Klima man antut. Und das ist dann etwas, also im Gegensatz zu diesem irgendwelchen CO2 aus der Atmosphäre saugen, ist das dann etwas, was wirklich dann, negative Auswirkungen für alle haben kann.
Ja.
Weil es wird dann vielleicht kurzfristig tatsächlich kälter, aber wir wissen nicht genau, wie es in der Atmosphäre abläuft. Und sobald du wieder aufhörst, wenn du sonst nichts machst, dann ist das Problem, wenn du sonst nichts machst in Sachen Klimaschutz, sondern nur dieses Solar Radiation Management,
dann wird es halt immer kälter.
Es wird nicht immer kälter, sondern in dem Moment, wo du aufhörst damit. Und das ist auch was, man sieht auch an, gerade so bei Elon Musk sieht man auch, dass irgendwie so Nachhaltigkeit ist ja auch nicht sein Ding. Man schenkt dir wieder Ukraine irgendwie Starlink-Technik und dann, wenn man keinen Bock mehr hat, dann bringt es nicht
Geld
mehr.
Dafür haben.
Und so weiter. Also wer weiß, wenn
das meine ich mit so Wahnsinnigen wie Elon Musk. Also der hat halt im Zweifelsfall die Mittel, einfach mal irgendein Experiment zu wagen, weil er genau jetzt das für richtig hält.
Ja.
Und ich bin nicht sicher, ob noch jemand in der Lage ist, solche Leute dann zu stoppen.
Ja, und das Problem ist, wenn sie gestoppt werden, also wenn sie schon angefangen haben, das weiß man wirklich aus den Klimamodellierungen und so weiter, dass wenn du mit so einem Solar Radiation Management aufhörst, aber sonst nichts tust, dann kommt der Klimawandel danach extrem viel stärker zurück. Also dann ist alles das so, was du quasi aufgespart hast, weil es ist ja immer noch Treibhausgas in der Atmosphäre. Das geht ja nicht weg. Die Sonne scheint immer noch drauf und du tust das nur durch diese künstlichen Aktivitäten ein bisschen ja ausgleichen. Aber sobald der Ausgleich wegfällt, ist ja, alles ja, das, was da ist, kommt dann wirklich so mit dem Hammer zurück.
Ist halt wie wenn du bei geöffnetem Fenster die Heizung volle Pulle laufen lässt und dann das Fenster zumachst und dich ja. dann wunderst, dass es wärmer wird wieder. Ja.
So ungefähr. Ja, aber wir sind auch wieder vom Thema abgeschwiffen. Es ging um die Mikroben am Mars und die haben halt Methan produziert und weil das eben schwächeres Treibhausgas als Wasserstoff ist der Mars dadurch abgekühlt und wirklich von den Temperaturen damals, die waren so bei minus 10 bis plus 20 Grad, sind die Temperaturen auf minus 60 Grad gefallen.
Krass.
Und das ist jetzt, also die Durchschnittstemperaturen, momentan haben wir so Tiefstemperaturen minus 110 Grad, Durchschnittstemperatur minus 55 Grad.
Konnten die sehen, wie lange diese Mikroben dafür gebraucht haben, den Mars so weit abzukühlen?
Ja, sehen. Sie haben es halt irgendwie, sie probieren ja. zu schauen, ausgehend von dem Wasserstoff-Methan-Verhältnis, das sie angenommen haben, wie lang dauert es dann, bis eben diese Temperatur so ist, dass die Mikroben dann quasi sich in die müssten sich dann in den Untergrund verziehen, um weiterzuleben. Sagen sie so, ja, ein paar hundert Millionen Jahre ungefähr. Ja. Ist das, was das ist.
Aber halt auch, haben wir ja noch Zeit.
Ja. Und ist die Frage jetzt, wenn die dann eben in den tieferen Bodenschichten sich zurückziehen haben müssen, ja, dann entweder sind sie noch dort und vielleicht sogar noch aktiv oder zumindest Spuren davon. Also das ist der wahrscheinlichere Fall, dass da Spuren noch sind von denen, aber da muss man halt darunter graben. Und das haben wir noch nicht so wirklich gemacht, uns reinzugraben. Ja,
wir müssen da hinfliegen, da muss einfach ein Typ mit einem Spaten hin und genau. nicht so ein automatisiertes Kleinstgerät. Das ist ja alles ganz toll, aber das, ja.
Bundeswehr mit dem Klappspaten, dann wird genau. das was.
Ein paar Pioniere da hochschicken.
Genau.
So haben wir sie denn, genau. Ja, Wasserstoff. Wasserstoff, habe ich ja gesagt, ist eine mystische Substanz. Wasserstoff wird ja derzeit zumindest, habe ich so das Gefühl, in politischen Kreisen, vor allen Dingen da, wo die Energiewende hin zu Erneuerbaren möglichst ausgebremst oder behindert werden soll, wird Wasserstoff ja als der, wie nennt man das Allheilmittel gesehen für all unseren Energiespeicher, Transport und Verbrauchsbedarf. Insbesondere wird das auch immer wieder hochgekocht, wenn es darum geht, dass wir vielleicht die Autos nicht mehr mit fossilen Brennstoffen fahren sollten, was ja eigentlich eine ganz geile Idee ist. Da wird dann halt immer so der Eindruck erweckt, wir können ja einen Wasserstoff tanken. Die Tankstellen sind ja schon da und das heißt, ihr könnt alle eure Verbrennerautos weiterfahren, da muss man dann nur ein bisschen umdüsen, geht heute nicht mehr, ich weiß, muss man da nur ein bisschen umdüsen und dann kann man da Wasserstoff teilen. Alles überhaupt kein Problem, wir brauchen uns gar nicht zu ändern. Wir können einfach unseren Lebenswandel da belassen, wo er jetzt ist, was natürlich per se schon mal Schwachsinn ist und was bei Wasserstoff auch Schwachsinn ist.
Ja.
Man kann mit Wasserstoff ganz schöne Sachen machen. Was man zum Beispiel machen könnte, ist, wenn du, wie wir jetzt gerade in Norddeutschland haben, also wir haben, in Norddeutschland steht im Emsland ein Atomkraftwerk, was eigentlich abgeschaltet werden soll, was eigentlich auch eine gute Idee ist, das abzuschalten, weil in Norddeutschland derart viel erneuerbarer Strom erzeugt wird, dass die Windräder teilweise abgeschaltet werden müssen, weil das Atomkraftwerk zu viel Strom im Netz hat. Ja, irgendwann ist das Netz voll, dann muss halt irgendwie der Strom da weg. Also dann kannst du nicht mehr Strom nachschieben und das ist dann nämlich der erneuerbare Strom. Wäre das Atomkraftwerk aus, würde der erneuerbare Strom das Netz stärker füllen und alles wäre wieder beim Alten. Dann gibt es dann irgendwie so die Dunkelflauten-Apologeten, die man sagen, ja, aber der Wind weht nicht immer. Ja, okay, aber er weht halt auch nicht eine Woche lang nicht immer und so, aber gut, will ich gar nicht diskutieren. Was man halt machen könnte, ist, man könnte zum Beispiel neben so ein Windrad eine kleine Elektrolyseanlage stellen und den Strom, der nicht eingespeist werden kann ins Netz, wenigstens verwenden, um Wasserstoff zu erzeugen und den lokal zu speichern erstmal und daraus dann irgendwann wieder Strom zu machen oder Wärme oder sonst irgendwas zu machen. Du hast zwar aberwitzige Verluste bei der Umwandlung, du kommst ja dann hin und zurück, ich weiß jetzt nur beim Auto sind es, ich glaube, 85% Verlust, also kommen nur 15% der Ursprungsenergie des Stroms letztendlich im Auto an. Aber selbst wenn das nur 15% sind, die du hast, sind diese 15% ja mehr als nichts. Ja. Weil im Moment hast du ja nichts, weil die Windräder stehen still. So, da könnte man das machen, könnte man das auch prima diskutieren und sowas. Ich habe nicht den Eindruck, dass es da diskutiert wird, sondern es wird immer nur diskutiert bei Heizen und Autofahren. So. Mhm.
Ja.
Und diese Verluste, die das Ding macht, die würdest du ja gerne auf irgendeine Art und Weise begrenzen, weil der Strom ist viel zu wertvoll, um ihn in ein Gas zu verwandeln. Und jetzt haben, verdammt, jetzt weiß ich nicht mehr, die Wissenschaft hat festgestellt, weiß jetzt nicht mehr, wo waren die, Universität Würzburg, die haben was gebastelt, und zwar haben die eine künstliche Tasche um einen Ruthenium-Katalysator gebaut, und darin werden die, ich zitiere, darin werden Wassermoleküle für den protonengekoppelten Elektronentransfer vor dem Ruthenium-Zentrum in einer genau definierten Anordnung arrangiert. Mhm. Ähnlich wie das in Enzymen geschieht, geht der Satz weiter. Was sie gemacht haben da in Würzburg ist, sie haben zumindest erstmal in der Petrischale, wenn überhaupt, also das ist wirklich grundlegendste Grundlagenforschung, sie haben eine künstliche Photosynthesemaschine erzeugt, also eine Art Photosynthesemaschine, die in der Lage ist, aus H2O Wasserstoff zu machen, ohne dass man dem Ding Primärenergie zufügen muss in Form von Strom, den man dann nicht mehr für alle möglichen anderen Anwendungen benutzen kann, für die man Strom braucht. Und das finde ich dann wieder extrem geil. Also sie haben ein künstliches Enzym gebaut, mit dem du H2O in Wasserstoff und Sauerstoff umwandeln lassen kannst. Aber es ist halt wirklich, wenn jetzt Christian Lindner wiederkommt und sagt, das ist die smarte technische Lösung, die uns in Zukunft vor der Klimakrise bewahrt. Nein.
Ja.
Ja, das dauert, genau. Das dauert noch ewig, bis das irgendwie mal überhaupt mal in ein Prototyp überführt wird und dann in eine marktfähige Anlage. Ich weiß es nicht. Also normalerweise sind ja so die Zeiten, das kenne ich eigentlich, die Zahl kenne ich nur aus der medizinischen Forschung, bis eine Erkenntnis aus der Grundlagenforschung in der medizinischen Anwendung ankommt, vergehen mindestens 10 Jahre. Und das würde mich nicht wundern, wenn das bei solchen Sachen auch so lange dauern würde. Interessant ist, als ich den dann gelesen hatte, diesen Artikel über dieses künstliche Enzym, habe ich noch einen anderen Artikel gefunden, der ist schon 4 Wochen oder 6 Wochen alt. Da hat eine Studie, gibt es eine Studie, ich habe jedes Mal vergessen, mir dazu zu schreiben, wer es gemacht hat. Also die Wissenschaft hat mal nachgeguckt, wie denn eigentlich das Wachstumspotenzial von Wasserstoff ist. Weil wir tun ja immer so, beziehungsweise die Politik tut ja immer so, ja, das ist also bis 2030, 2035, da haben wir so und so viel Prozent Wasserstoff, da sind schon so viel Wasserstoff, sind 99% unserer Probleme gelöst, ich übertreibe. Stellt sich raus, nein. Die EU würde gerne bis 2030 10 Millionen Tonnen CO2-neutral erzeugten Wasserstoff haben. Das werden sie nicht schaffen. Bis 2035, wenn sie denn nicht, komme ich gleich zu, bis 2035 wird es 1% der weltweit benötigten Energie in Form von Wasserstoff geben. Wenn es so weitergeht wie jetzt, wenn es tatsächlich so weitergehen soll, dass sie ihre hochgesteckten Ziele erreichen, müssten sie die Wasserstoffwirtschaft ausstatten, schreiben die WissenschaftlerInnen, müssten sie die Wasserstoffwirtschaft ausstatten wie eine Kriegswirtschaft. Also richtig Geld da drauf werfen. Und das werden sie nicht tun, weil sie den Kampf gegen die Klimakrise nicht als Krieg begreifen. Ist jetzt meine Interpretation.
Ja, es ist jetzt ganze Wasserstoffgeschichte, habe ich auch schon öfter mal beschäftigt. Haben wir auch mal eine Science Busters
Frage. Ärgert das richtig, weil das ist halt im Wesentlichen ist das eine riesige PR-Kampagne der Gasindustrie, weil die natürlich ihre Infrastrukturen weiter behalten, weiter ausbauen und weiter gefördert sehen wollen.
Das war genau das Fazit, was ich dann auch in dieser Science Busters Fernsehsendung gegeben habe. Ich glaube, die ist noch auf YouTube, muss ich mal gucken, wo dann die Frage ist, da habe ich halt im Wesentlichen so die Wasserstofffarbenlehre gemacht. Also erklärte, wie grüner Wasserstoff, blauer Wasserstoff, roter Wasserstoff, brauner, grauer, blauer und was es da alles gibt und wo die herkommen. Und das ist ja bis auf den Grünen ist ja alles,
ist alles Beschiss,
weil da macht halt irgendwie Wasserstoff aus Erdgas, aus Kohle.
Aus dem Atommeiler oder sonst wie.
Du kannst auch aus Wasser machen, da brauchst du halt Strom dafür und das kannst du entweder mit Atomstrom machen, dann ist es roter, oder du machst das mit erneuerbarem Strom, dann ist es grüner Wasserstoff. Aber wie gesagt, diese Wasserstoffzeug, was du aus Erdgas machst oder irgendwie, dann gibt's auch den blauen und türkisen, wo du dann angeblich das ganze CO2, was da eben frei wird, wieder einfängst und so weiter, was wie gesagt nicht geht. Aber
das geht. Ja. Du kannst ja Carbon Capture Storage geht.
Ja,
genau. Und das ist ja auch erprobt und das ist ja sogar, wenn ich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die ich dazu bisher gehört habe, wenn ich denen folge, ist das auch eine ziemlich sichere Sache. Nur, das, ich habe oft das Gefühl, die Leute sind sich überhaupt nicht über die Dimensionen klar, in denen wir das einfangen wollen. Ja. Dann haben sie jetzt irgendwo auf Island so eine Anlage gebaut, ja. Die ist dann in der Lage, innerhalb eines Jahres die CO2-Emissionen von, weiß ich nicht, 57 Autos aus der Luft zu ziehen. Ja, sollen wir jetzt alle 150 Meter so ein Riesending hinstellen, was die ganze Nacht brummt?
Ja, also natürlich.
Könnte ich mich den ganzen Tag drüber aufregen, über diese Wasserstoffscheiße.
Ja, das Problem ist halt, also wenn du solche Kernkraft oder einfach Kraftwerke, Kohlekraftwerke mit irgendwelchen solchen Filtern oder Deckeln oder was auch immer ausstattest, die das CO2 da abfangen, dann sinkt doch deren Effektivität massiv. Also aber jedenfalls, das war auch das Fazit in der Fernsehsendung, wo dann irgendwie die Frage war, warum gibt es denn überhaupt diesen braunen, grauen, blauen, türkisen Wasserstoff, der eben aus fossilen Stoffen gewonnen wird. Ja, und mein Fazit war dann halt irgendwie, das ist halt, wird halt hauptsächlich von den Firmen propagiert, die jetzt stark im Kohle- und Erdgasgeschäft sind und gerne in Zukunft weiter noch stark im Kohle- und Erdgasgeschäft bleiben wollen. Weil halt, ja, grüner Wasserstoff, den kann man schon machen, der wäre halt jetzt wirklich klimafreundlich. Das Problem ist nur, wie setzt du ihn ein? Weil, wie du gesagt hast, eben im Auto, wenn ich jetzt ein Elektroauto habe, dann läuft das mit Strom und das ist allein da schon egal, braucht man gar nicht über Wirkung. Strom und Elektroauto oder ich habe eben Strom und mache daraus Wasserstoff und betreibe ein Wasserstoffauto.
Also nein, das ist tatsächlich das, also wo man, ich habe jedenfalls bisher ist mir noch nicht wirklich was über den Weg gelaufen, was mir als sinnvolle Technologie erscheint, überschüssigen Strom irgendwo zu speichern, bevor wir ihn vernichten.
Ja.
So, also dafür ist es gut. Aber doch nicht, ich meine, klar, wenn ich jetzt irgendwie mein Dach mit so viel Solarzellen bepackt hätte, dass ich den Strom im Leben nicht verbrauchen könnte, würde ich mir wahrscheinlich auch, wenn es das gäbe, eine Heimelektrolyseanlage hinstellen, die, wenn die Sonne scheint, Wasserstoff erzeugt und mit der ich dann abends, wenn es kalt wird, heizen kann.
Ja. Also aber, ich rede jetzt auch gar nicht von Stromspeicher, sondern es gibt ja tatsächlich noch Branchen, die schwer zu elektrifizieren sind.
Klar, und Glas wo halt, und so, ja.
Ja, oder irgendwie, keine Ahnung, Stahlherstellung. Da kannst du halt wirklich den Wasserstoff nehmen. Da musst du halt den grünen Wasserstoff nehmen. Oder meinetwegen sollen sie es in die Schiffe tun, die mit dem letzten Dreck da noch über die Meere fahren oder sowas. Aber ja, nicht jetzt irgendwie einfach so, dass überall da, wo wir jetzt irgendwie Benzin tanken, tanken wir Wasserstoff. Also das hilft genau gar nichts.
Ja, das ist Quark. So, genug aufgeregt.
Dann, ja. Ja. So, dann wenn wir schon beim Hörer aufregen sind, dann machen wir doch einfach noch Kernkraft dazu.
Also das ist ja egal. Ich weiß gar nicht, wo es war. Ich hatte mich mal auch schon mal über den Mythos Wasserstoff irgendwo ausgelassen. Ich glaube, in der Wochendämmerung war es. Und da gab es dann auch tatsächlich einen Kommentar, so, das ist halt alles, das stimmt ja gar nicht, was du alles sagst, bla bla bla. Ich arbeite in dieser Industrie und das ist ganz anders. Und ich habe gedacht, Kernkraft, ja, okay, Kernkraft.
Genau, und jetzt kommen dann alle die halt in der Kernkraft.
Starke oder schwache Kernkraft?
Genau. Nein, eigentlich nur ein Lesetipp und ein Internet-Anschautipp und ein Ausflugstipp, wenn man so will.
Ausflugstipp, Kernwasser-Wunderland in Kalkar.
Ich weiß ja, dass in Deutschland gerade heftig über das Weiterlaufen lassen der AKWs diskutiert wird. Die ja jetzt irgendwie die möchte ich gar nicht aufreißen, diese Diskussion. Könnt ihr gerne in Deutschland
möchte
klären.
Ich möchte gerne nur einmal sagen, wie albern ist denn bitte diese Debatte gerade?
Das ist ja albern.
Das ist, irgendwer hat getwittert, diese dämliche oder dieses Kanzlermachtwort, was er jetzt hier gesprochen hat. Damit wäre diese dämliche Debatte, hätte damit genau das Ende gefunden, das ihr zusteht oder so ähnlich. Ich suche das mal raus, das war sehr lustig. Ich finde,
Aber da dürft ihr gerne in Deutschland weiter diskutieren drüber. Das war jetzt gar nicht das, was ich gemeint habe. Aber es war ja wirklich so, dass jetzt angesichts dieser ganzen Klima und eigentlich eher angesichts der Ukraine, des Ukraine-Kriegs und nicht der Klimakrise, dass jetzt alle wir sagen, ja, wir müssen jetzt hier weg vom Gas und hin zur Kernkraft. Und das ist natürlich einfach, wenn ich jetzt schon 20 Kernkraftwerke rumstehen habe im Land und dann sage ich, ja, okay, gut, dann lasse ich jetzt weiterlaufen. Aber es ist jetzt nicht das, was man jetzt als schnelle Strategie machen kann, wenn man noch keine Kernkraftwerke hat. Also er sagt so, wir bauen uns jetzt irgendwie 20 Reaktoren hin und dann sind wir gut, was Unabhängigkeit und Klimakrise angeht. Das ist halt schwierig, weil das dauert, das ist teuer und du musst mal eben den Brennstoff irgendwo herkriegen für das Zeug. Das gibt's auch nicht überall, das kommt auch aus Russland, das meiste Zeug davon. Also das ist alles nicht so einfach, aber was tatsächlich
sind Entschuldige, gibt es so eine Diskussion in Österreich? Weil ihr habt ja keine Kernkraftwerke, weil ihr habt ja irgendwann mal gesagt, nee, wollen wir nicht entscheiden.
Genau, da komme ich gleich dazu. Will das nur einleiten, wo das herkommt. Also was, das hat ja auch wie Greta Thunberg letztens gesagt, wo es auch diskutiert wurde, dass es durchaus aus Klimasicht, wenn man schon ein laufendes Kernkraftwerk hat, das den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht, das noch zugelassen ist, wenn man das hat, dann kann man das auch weiterlaufen lassen aus Klimasicht, wenn man die Zeit, die man sich damit erkauft, nutzt, um halt fossile Brennstoffe abzuschalten.
Ja, dann macht es Sinn. Sie hat gesagt, das ist schon sinnvoll, ein Kernkraftwerk weiterlaufen zu lassen, statt ein Kohlekraftwerk dafür einzuschalten. Genau. Aber diesen zweiten Teil, den hat irgendwie Rechts-Twitter nicht so richtig mitgekriegt, hatte ich das Gefühl. Ja.
Also wie gesagt, es wäre aus Klimasicht vermutlich sinnvoller gewesen, zuerst aus der Kohle auszusteigen und nicht zuerst aus der Kernkraft und die Zeit, die man hat, zu nutzen, um massiv in Erneuerbare zu investieren. Aber wie gesagt, das ist nicht die Sache, die Geschichte, die ich erzählen wollte. Aber in Österreich gab es die Diskussion natürlich auch. Ja, gibt es auch viele, die sagen, wir brauchen Kernkraft und wir müssen auf Kernkraft setzen. Und da kommt immer wieder mal die Frage, könnten wir nicht unser 1:1 Kernkraftmodell, das wir herumstehen haben, einschalten? Weil Österreich hat tatsächlich keine Kernkraft und steht in der Verfassung, dass Österreich keine Atom verwendet. Also es gab ein Atomsperrgesetz, das dann irgendwie 1999 in die Verfassung übernommen wurde, wo drin steht, es darf erst dann ein Atomkraftwerk in Betrieb genommen werden, wenn zuvor eine Volksabstimmung das befürwortet hat.
Wow.
Vorher nicht.
Ja, cool.
Ja,
das hätte ich gerne mit dem Atomausstieg, würde ich das gerne in Deutschland sehen, dass das in der Verfassung steht.
Ja, ja, und wir haben es deswegen, weil ja Österreich, glaube ich, in den Ende der 60er, hat die damalige Bundesregierung gesagt, wir bauen jetzt Kernkraftwerke. 3 Stück waren, glaube ich, geplant in Österreich. Mhm. Und mit dem ersten hat man Anfang der 70er angefangen zu bauen. Ende der 70er war es dann fertig, also es war wirklich fertig, komplett fertig. Das Einzige, was noch gefehlt hat, war das radioaktive Material. Das war noch nicht da, aber alles andere war fertig. Und dann gab es eine Volksabstimmung. Hätten wir auch schon früher machen können, aber irgendwie hat dann
ja,
irgendwie...
Ja, aber ist ja auch Wirtschaftsförderung und...
Ja. Jedenfalls gab es die im November 78, die Volksabstimmung. Und da hat eine Mehrheit, eine knappe Mehrheit, aber eine Mehrheit, die Inbetriebnahme abgelehnt. Mhm. Ja, und dann, das war die Mehrheit, also wurde das nicht in Betrieb genommen, dieses Kernkraftwerk. Zwentendorf ist nicht weit weg von da, wo ich wohne. Es liegt so an der Donau zwischen Wien und Krems ungefähr.
Ist ja eigentlich auch ein bisschen bescheuert, also so als so ein kleines Land wie Österreich, wenn in einem der Nachbarländer ein Atomkraftwerk explodiert, kriegt ihr den Kram sowieso ab.
Ja,
da könnt ihr eigentlich auch ein eigenes hinstellen.
Im Prinzip.
Es erhöht natürlich das Explosionsrisiko insgesamt. Ja, ja, klar.
Ja. Aber also, wir haben halt kein Kraftwerk. Wir haben ein Kraftwerk, das eben komplett fertig ist, aber nie im Betrieb war. Das haben wir. Und das ist der Ausflugstipp. Das kann man sich anschauen. Das ist wunderbar. Dort kannst du wirklich Führungen machen. Es gab Hochzeiten dort. Es gibt irgendwie Konzerte, Partys dort. Und du kannst halt, ich war selbst noch nie dort. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich bin außen vorbeigefahren. Liegt direkt am Radweg, am Donauradweg. Aber die Kollegen von Methodisch Inkorrekt waren schon mal da und haben, oder einer, Reinhard war dort, der wohnt jetzt auch hier in der Ecke und der hat das erzählt, dass es wirklich sehr beeindruckend ist. Es gibt auf der Homepage vom AKW Zwentendorf so eine virtuelle Führung, da kann man sich das alles anschauen und man kann es eben, wie gesagt, auch vor Ort machen. Und weil wir halt schon so ein schönes Kraftwerk rumstehen haben, gab es immer wieder auch von der ein bisschen dubioseren politischen Seite in Österreich auch die Forderung, naja, können wir das nicht einschalten? Da müssen wir dann noch irgendwie Brennstab rein und los geht's. Also kann man das nicht dann. Und da für alle die diese Frage gerne beantwortet haben wollen oder die vielleicht auch gestellt bekommen, hat Julia Sicker vom Standard eine schöne Analyse geschrieben, was denn wirklich, also geht das oder geht nicht? Was wäre nötig, um das wieder einzuschalten? Und da ist, wie gesagt, ein schöner Artikel. Es ist auch ein tolles Ding, also wirklich so 70er-Jahre-Technik, so klobige Bildschirme, fette Schalter.
Also wirklich, Schieber und Regler, ja.
Ich habe auch, glaube ich, mal irgendwie
Hollywood-Film dort gedreht. Ich war mal in Biblis im KKW und hab da eine Führung mitgemacht und durfte auch dann rein und in dieses blaue Wasser gucken und was man dann alles so macht, wenn man da so steht. Das ist schon, das klingt halt immer so nach Space und Enterprise. Und letztendlich ist das halt irgendwie, weiß ich nicht, so jede Espressomaschine irgendwie feinere Ingenieurskunst. Das war sehr, genau, das ist halt riesengroße Rohre und Alpine, ja. Schon krass. Ja,
also jedenfalls, wie gesagt, hat die jetzt geschaut, kann man das noch anmachen und hat eben den Typen gefragt, der da zuständig ist. Das gehört zur EVN. Das ist so ein großer Energieversorger in Ostösterreich. Mhm. Und seine Antwort war, kann man das wieder einschalten? Kurze Antwort. dafür sind zu viele Teile bereits gerostet.
Ja, also die Franzosen auch gerade als Problem haben. Ja. Ne?
Also das ist noch nicht das Einzige. Also wir haben auch, das Ding hat auch keinen Computer. Das hatte einen Computer, der steht jetzt im Museum. Das war der erste Lochstreifencomputer Österreichs, ein ganzes Zimmer groß. Der steht im Technischen Museum. Also da gibt's auch einen Computer und vor allem das Ding ist wirklich, weil es eben in den Jahren danach, seitdem es nicht in Betrieb genommen wurde, vor allem eben auch für, ja, als Museum, als Ausflugsziel für Besucher genutzt wird, also du kannst da hingehen und damit du wirklich alles siehst, haben sie eben in die Kondensationskammer, heißt es, ein Loch reingeschnitten, dass du reingehst. Du kannst da wirklich da rein, wo halt das radioaktive Zeug abgeht und alles, kannst dir alles anschauen, was cool ist, aber da ist halt jetzt Loch drin.
Neutronenklappe.
Da ist halt ist das Loch
für die
Katze? Drin.
Nein, das ist für die Neutronen.
Da ist halt jetzt ein Loch drinnen und das heißt, damit das wieder sicher in Betrieb genommen wäre, müsstest du eigentlich die komplette Außenhülle wegreißen und neu bauen und dann sagt der Experte, dann kann man das Ding auch gleich neu bauen. Ja. Also wie gesagt, das Kernkraftwerk Zwentendorf kann nicht mehr in Betrieb genommen werden. Und wenn wir es in Betrieb nehmen wollen würden, müssten wir vorher eine Volksabstimmung durchführen. Oder die Verfassung ändern, je nachdem.
Naja, aber muss man dazu nicht auch eine, wie ist es
bei euch? Nee, da zwei Drittel mehr
im Parlament. Ja, okay. Gucken wir mal auf Frauen. Die Wissenschaft hat festgestellt, warum Frauen immer so viel reden.
Ja.
Nee, ich höre gerade aus der Regie, die Wissenschaft hat festgestellt, dass Frauen sprachbegabter als Männer sind.
Okay.
Was ich ganz interessant fand, haben auch wieder Metastudie, 2900 Arbeiten haben sich angeguckt, 355.000 Probandinnen und Probanden sind dadurch dann letztlich zusammengekommen und sie haben dann gesehen, dass Frauen besser mit Sprache umgehen können, als Männer mit Sprache umgehen können. Nicht immer und überall, aber doch sehr, sehr viel. Frauen tun sich leichter, Wörter mit einem vorgegebenen Anfangsbuchstaben zu bilden. Das nennt sich phonemische Kompetenz. War mir überhaupt nicht klar.
Okay.
Es ist halt Alliterationskompetenz, phonemische Kompetenz. Können besser verbale Erinnerungen abrufen, also Gespräche und Gelesenes. Und Begriffe zu einem bestimmten Thema zu finden, können die auch besser. Also Semantik können sie besser. Was ich irgendwie ganz abgefahren fand. Noch abgefahrener ist, dass dieser Vorteil, den Frauen haben, sehr abhängig vom Thema ist, worum es geht. Und zwar in den Kategorien Früchte, Essen und Gemüse schneiden Frauen besser ab.
Was denn? Fleisch essen und grillen oder wie?
Nein. Männern fallen mehr Begriffe zum Thema Tiere ein. Das heißt, also ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man, was bei Frauen jetzt ist, wenn man Gemüse auf den Grill wirft, ob das dann irgendwie auch so ein bisschen so ein Zielkonflikt ist dann im Erinnern. Wofür das natürlich gut ist, ist, um Demenzforschung zu betreiben, weil Demenzforschung halt extrem schwierig ist. Es gibt halt wenig Marker für Demenz, sodass du das schon sehr früh erkennen kannst, weil eigentlich willst du ja erkennen, wie hoch dein Demenzrisiko ist, bevor es überhaupt losgeht mit der Demenz. Und das sind halt so Sachen, wo man halt gucken kann, können wir Tests entwickeln, die Sprachkompetenz überprüfen, wo man das regelmäßig machen kann, wo man dann vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht eine App im Zweifelsfall hat, weil das ist ja eigentlich, was man will. Man will eine App, die deine Sprachkompetenz überprüft und wenn du das dann irgendwie jedes Jahr Weihnachten machst, irgendwann sagen kann so, Achtung, geh mal zum Arzt, mach mal diesen anderen Test mit dem Uhrenmalen, obwohl dann ist es in der Regel sowieso schon zu spät. Interessant ist, es gibt noch einen Marker, den sie gefunden haben, das ist jetzt eine andere Arbeit, noch einen Marker, den sie gefunden haben, und zwar an der Universität in Birmingham, der zur Früherkennung von Demenz hergenommen werden könnte. Sie haben gesehen, dass Menschen, die zu Albträumen neigen, 4-mal häufiger an Demenz erkranken.
Okay.
Und das ist bei Männern stärker ausgeprägt als bei Frauen.
Glück habe ich ganz selten Albträume.
Männer im mittleren Alter, also Menschen, die im mittleren Alter zu Albträumen neigen. Jetzt fragen sie halt, oh Gott, was ist mittleres Alter? Gehöre ich da schon zu? Bin ich alt? Zwischen 35 und 64. 2500 Probanden haben sie sich angeguckt. Die über 79 Jahre alt waren, haben geguckt, haben die Demenz, haben die nicht. Angefangen, die Daten zu sammeln, haben sie vor 20 Jahren. Und ausgewertet haben sie das, nachdem auch wieder was ich gelernt habe. Also es gibt ja sowieso, in der Psychologie gibt es ja standardisierte Fragen. Es gibt ja standardisierte, praktisch die Werkzeuge sind das. Und da gibt es unter anderem auch den Pittsburgh Sleep Quality Index. ist halt ein standardisierter Fragebogen, der sich mit Schlafqualität beschäftigt. Das heißt, es gibt die Hoffnung, Demenzfrüherkennung durch so ein, ja, wie nennt man das dann, durch so ein ganzes Kontinuum an einzelnen Dingen zu messen. Hat deine Sprachkompetenz nachgelassen? Hast du öfter Albträume? Weißt du, solche Sachen, das kannst du dann vielleicht irgendwann, kommen wir dann vielleicht mal dahin, dass wir irgendwie so eine Kriterienwolke haben und sagen können, so, wenn 8 von diesen 12 erfüllt sind, dann kann es sein, dass so ein bisschen wie beim Alkohol, kennst du diesen Alkoholismus-Test?
Ja.
Mit diesen, weiß nicht, wie viele Fragen das sind, wenn von diesen 6 Fragen du 4-mal Ja geantwortet hast, bist du Alkoholiker, selbst wenn du es nicht wissen willst. Und das fände ich dann mal wieder ganz cool. Aber ja, es ist immer noch ein weiter Weg.
Genau. Du darfst dir jetzt eine Meldung aussuchen, die ich dir erzähle, bevor
ich... Ich hätte gehofft, dass du ein paar mehr Demenzwitze mitbringst, aber gut.
Nee. Nee, das ist ja, so ein Demenzwitze ist ja gemein. Ja, aber Demenzwitze macht man doch nicht.
Ja, das Problem ist, ich kann mich immer an keinen erinnern.
Genau. Das ist der einzige blöde Witz. Du weißt, das sind nicht gute Demenzwitze.
Glaub, stimmt. Ich hab mal, es gibt so einen Typen, ist auch 20 Jahre her oder sowas. Du kennst auch diese, so auf Konferenzen, alle halten Vorträge, ja. Alle sitzen da, schlafen fast ein, hinterher erinnert sich niemand mehr dran, was überhaupt geredet wurde vorne. Und es gibt in den USA so einen Typen, oder gab damals so einen Typen, der hat Pausenprogramm gemacht auf Konferenzen. Der ist halt irgendwie, ne, Vormittag, drei Vorträge am Vormittag, 3 am Nachmittag, nach den 3 Vorträgen am Vormittag war Mittagspause. Und vor der Mittagspause ist der Typ auf die Bühne gegangen und hat so 2,5, 3, 4, 5 Minuten ein bisschen so Stand-up-Comedy gemacht. Und in seiner Stand-up-Comedy hat der die Vorträge zusammengefasst. Und Leute, die sowas mal mitgemacht haben, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, ich konnte mich immer daran erinnern, worum es eigentlich in den Vorträgen ging. Und der hatte eben auch ein Ding und meinte, hier, der erste Vortrag heute, dieser Typ mit der Mnemotechnik, wie hieß der nochmal? total geile Idee. Alle lachen. Das gibt's vielleicht sogar ein Video auf YouTube, ich bin nur zu faul zu suchen. So, was darf ich mir denn aussuchen?
Ja, also wir haben entweder Corona oder Oumuamua.
Oh, das macht's mir schwer. Kriegen wir das nicht irgendwie zusammen?
Nein, ich kann die eine kurz und die andere lang machen, ja.
Gut, kannst du auch einfach erzählen. Hast du keine Zeit mehr?
Nicht mal ganz so viel,
okay,
aber...
Okay. Ich würde gerne mit Oumuamua anfangen, weil das mein Lieblingskomet ist.
Ja, genau. Also, ja, ist ja auch okay. Ist ja ein Komet.
Ist das ein Komet? Das ist kein Komet. Ja.
Doch, ist ein Komet, Asteroid, das ist so ein interstellares Objekt.
Hat da einen Schweif?
Ja, so ein bisschen. Man hat ja nicht so lange bedurft, aber es ist ein Asteroid. Es kam halt schon Zeug raus. Also er hat quasi was ausgegast, ausgegast hat. Irgendwas, was sich so nicht so gut beobachten ließ. Deswegen gab es ja diese Sache, wo er seine Bahn verändert hat, mysteriöserweise, was Kometen ja durchaus gerne mal tun. Und ich glaube, Wasserstoff kam da raus.
Ich dachte, er hätte keinen Schweif gehabt und darum hätte ich jetzt einen super Witz gemacht, weil ich nämlich glaube, endlich verstanden zu haben, was der Unterschied zwischen diesen ganzen Meteoriten ist.
Ja, das muss man nicht verstehen. Habe ja schon so oft erklärt.
Ich habe Kinder, ich muss sowas wissen, um wenigstens
Asteroiden und Kometen sind genau das Gleiche, sind auf die gleiche Art entstanden, nur an unterschiedlichen Orten des Sonnensystems. Die Kometen weiter weg von der Sonne, wo es kälter war, wo nicht nur viel Staub war, sondern auch Eis.
Warum haben sie einen Schwaf?
Deswegen haben sie mehr Eis als die Asteroiden. Und wenn die in die Nähe der Sonne kommen, gasen die Kometen aus und entwickeln einen Staubschweif und eine Staubhülle und die Asteroiden nicht. Aber die Grenzen sind fließend. Es gibt aktive Asteroiden, es gibt tote Kometen. Also da gibt's.
Hast du mal überlegt, Kinder zu kriegen, um die einfach ein bisschen zu verwirren auch?
Ja, kann man auch fremde Kinder verwirren.
Stimmt. Aber so, dann Lehrer werden die Eltern, wenn du dann so auf dem Spielplatz, komm mal her, lass mich dir mal was erklären. Wer sind sie, was wollen sie?
Ja, jedenfalls geht es jetzt nicht um Oumuamua, sondern um Verwandte von Oumuamua. Mhm. Es geht um interstellare Meteoriten. Also Oumuamua war halt ein großer Asteroid, Komet, je nachdem, wie man es definieren will. Offiziell gilt er als Asteroid, der halt ja aus dem interstellaren Raum kam, einmal durchs Sonnensystem, um die Sonne rumgeflogen ist und wieder weg. Genau so wie Borisov, der zweite interstellare Asteroid, den wir bis jetzt gesehen haben. Wenn jetzt so ein Dingens mit der Erde kollidieren würde und ein Bruchstück auf die Erde fallen würde und dort rumliegt, dann heißt dieses Bruchstück Meteorit. Mhm. Das ein Gestein ist und Gesteine fangen immer, hören immer mit It auf, mhm, meistens. Und man hat jetzt...
Wusste schon, ich.
Ja, genau. Man hat jetzt einen zweiten interstellaren Meteorit entdeckt. Mhm. Der erste hat man 2019 als mögliches interstellares Objekt erkannt. IM1 heißt der. Ist nicht irgendwie für nichts mit Stasi zu tun, sondern einfach für Interstellar Meteorite 1. Und der zweite heißt dann IM2. Mm. Überraschung. So, und der zweite, der jetzt neu ist, der ist schwerer als der erste und wurde am 9. März 2017 in einer Höhe von 23 Kilometern über Portugal oder Atlantik in der Nähe von Portugal gesehen. Also da ist er explodiert, weil er auseinandergebrochen, hat ungefähr 5000 Kilogramm gehabt und ist mit 40 Kilometern pro Sekunde angekommen, was ein Zeichen dafür ist, dass er eben aus dem interstellaren Raum kommt. Und man kann halt dann, wenn man das sieht, kann man es auch die Bahn nachverfolgen und dann weiß man halt oder kann man vermuten, dass die aus dem interstellaren Raum kommen. Soweit, so gut, das ist prinzipiell interessant. Was an diesen Dingern noch interessant ist, ist einmal was Wissenschaftliches und einmal was Mediales. Das Wissenschaftliche ist, dass sowohl IM1 als auch IM2 eine deutlich höhere Dichte haben als die Meteoriten, die wir kennen bei uns. Also 20 mal fester als Steinmeteorite, doppelt so hoch wie bei Eisenmeteoriten ist die Festigkeit, nicht die Dichte, Festigkeit. Das ist wieder eine andere Eigenschaft, aber das ist ungewöhnlich. Man weiß es nicht ganz genau, weil so genau kann man es nicht messen, aber es gibt Hypothesen, was das bedeuten könnte, nämlich, dass die vielleicht bei Supernova-Explosionen entstanden sind. Wir wissen ja, dass bei Supernova-Explosionen, wenn so ein Stern explodiert, dass da in dieser Schlussphase sehr viele, auch sehr schwere Elemente entstehen. Durch die extremen Bedingungen in den äußeren Schichten des Sterns, wenn da alles mit enormer Wucht auseinander explodiert, dann können da die Kerne kollidieren und sehr viele schwere Elemente erzeugen, die sonst nicht erzeugt werden können. Und die können sich dann in dem ganzen anderen Klump anreichern und dann kriegst du so, ja, vereinfacht gesagt, Geschosse aus schwerem Zeug, die umhüllt sind mit anderem Zeug, mit leichterem Zeug. Und wenn so, das ist absolut wissenschaftlich, was ich da erzähle, ja.
Mal so eine Arbeit abzuliefern. Ja. So ein bisschen wie, ich habe irgendwo mal gehört, sogar gelesen, dass die Autoren von Star Trek The Next Generation immer wenn die irgendwelche wissenschaftlich-technischen Sachen in ihre Drehbücher schreiben sollten, weil das ja selber keine Fachleute waren, es aber Fachberatung gab, haben die in die Drehbücher geschrieben, Captain, the tech isn't teching. Und genau. Die Fachleute haben dann da irgendwas Schlaues draus gemacht. Genau.
Ja, wenn du wen willst, der vernünftige Worte findet, dann sucht dir eine Frau, dann reden wir rot darüber, ja.
Also. Okay. Die können ja eh besser mit Sprache, jedenfalls.
Genau, darum habe ich es gesagt. Genau. Ja. Jedenfalls, also, man weiß eben, dass Supernova-Explosionen solche eisenreichen Kugeln da erzeugen können. Mhm. Und vielleicht kommen IM1 und IM2 genau von sowas, weil eigentlich so im interstellaren Raum, also da ist eigentlich sehr wenig Metall, also da sind eher weniger Metall als in den Sternensystemen. Also weiß nicht genau, wo sie herkommen, aber ist auf jeden Fall interessant, weil vielleicht können wir aus denen was lernen über Supernova-Explosionen und was in den Endphasen von Sternen passiert. Das war der wissenschaftlich interessante Teil, der medial interessante Teil.
Ah, jetzt kommen wir zu was für mich.
Ja, genau. Das ist der, wo dann Leute, wie, ich will keinen Namen nennen, immer behaupten, Oumuamua wäre ein Raumschiff.
Däniken.
Nein, nicht Däniken, aber es gibt ja diesen einen Astronomen, Avi Loeb, der eigentlich gute Arbeit gemacht hat, aber dann irgendwie mit Oumuamua in so eine komische Richtung abgebogen ist und seitdem nur noch Aliensachen irgendwo sieht. Der hat ja auch ein Buch geschrieben darüber, dass Oumuamua eigentlich vielleicht ein Raumschiff gewesen, eine Raumsonde gewesen ist, aus von irgendwelchen Aliens und so weiter. Und hat auch schon damals, als dieser IM1 nachgewiesen worden ist und jetzt auch bei IM2, hat damals schon gesagt, okay, der ist im Ozean gelandet, also den haben wir nicht aufgesammelt, das Teil, der liegt immer im Ozean rum. Der hat gemeint, das könnte doch auch irgendwie außerirdische Technologie sein und wir müssen da jetzt irgendwie dieses Ding bergen. Und wo man auch, also wo ihn dann auf Twitter sehr lustigerweise diverse OzeanologInnen darauf hingewiesen haben, dass es nicht so einfach ist, was aus dem Meer zu holen. Vor allem nicht sowas Kleines. Ich meine, man hat schon lange genug gebraucht, bis man die verdammte Titanic gefunden hat.
Das stimmt, groß. Ja. Also,
und da hat man halbwegs genau gewusst, wo die untergegangen ist. Also hat er sich ein bisschen zu sehr auf fachfremdes Gebiet gemacht. Also, man kann nicht einfach so ein Meteorit aus dem Meer rausholen. Das geht nicht. Und hat jetzt in dem Fall hat er einen halbwegs guten Artikel geschrieben, also auch einen, also nicht nur einen wissenschaftlichen, sondern auch einen populärwissenschaftlichen in einer normalen Zeitschrift, The Discovery of a Second Interstellar Meteor, der eigentlich bis ab ganz am Schluss kommt er dann wieder auf das Raumschiff zu sprechen, aber ansonsten ist er eigentlich sehr informativ, kann man gerne lesen. Und ja, schauen wir mal, ob wir noch andere EMs entdecken, die von außen eingewandert sind, dann können wir sie nämlich genauer untersuchen, wenn sie nicht im Meer landen, und das wäre ganz praktisch.
Und jetzt Corona.
Jetzt Corona. In den USA hat sich gezeigt, wenn du die Übersterblichkeit nicht nur national betrachtest, sondern aufspaltest nach Parteizugehörigkeit.
Oh Gott, ja.
Dann siehst du vor der Pandemie, ja, dass die beiden Kurven mehr oder weniger deckungsgleich sind. Natürlich hast du Variation drin, aber im Wesentlichen ist da kein Unterschied. Und dann, wenn du die Kurven anschaust, so ab ja Anfang 2020, da sind sie auch noch halbwegs deckungsgleich, aber dann so ab 21 laufen sie deutlich auseinander und Ende, also Anfang 2022 sind sie dramatisch auseinander. Also in dieser Kurve liegt hier die Übersterblichkeit bei den Demokraten, ja, so bei ungefähr 11-12% ungefähr. Bei den Republikanern liegt sie bei fast 35%.
Wow.
Und die haben das auch in dieser Studie aufgespielt. Es gibt eine Studie, ich weiß nicht, ob das die gleiche ist, aber auf jeden Fall gab es eine Studie, die in The Lancet publiziert wurde, die gesagt hat, dass allein 2021 durch die Impfung 14 Millionen Menschen nicht gestorben sind, die ansonsten gestorben wären. Das sind natürlich mit Modellrechnungen und alles und
ja,
so weiter, ja, keine exakte Zahl, aber das kann man dann umrechnen auf die einzelnen Länder. Für Österreich, die Zahl habe ich jetzt, Deutschland habe ich gerade nicht, aber müssen wir dann nur mal 10 nehmen vermutlich. Österreich wären das 15.000 Menschen, Deutschland dann halt 150.000 Menschen, die halt durch die Impfung nicht gestorben sind. Und wenn man sich das jetzt anschaut, eben für die Parteizugehörigkeit, dann kommt man eben auch auf diese Unterschiede. Also ich weiß nicht, für Österreich gibt es da keine Zahlen. Es gibt in Deutschland die Zahlen, dass die dort, wo die AfD am stärksten ist, sind 40% der Menschen nicht geimpft.
Ja.
In Österreich haben wir die Zahlen nicht, was die FPÖ-Hochburgen angeht. Aber man sieht dann ja auch hier, dass Republikaner, wenn die Republikaner so ein 33% Übersterblichkeit haben und die Demokraten 10, dass das vermutlich auch da so sein wird, dass du eher dort, wo du wissenschaftsskeptisch, ich vermag das immer nicht skeptisch,
das ist eigentlich skeptisch
eine gute Eigenschaft.
Wissenschaftsfeindlich ist es ja, eigentlich, ja, oder sind, der wissenschaftlichen Erkenntnis feindlich gesinnt.
Ja. Ja, und sie sagen halt auch allein, also du könntest allein dadurch, wenn du jetzt irgendwie diese eine Übersterblichkeit, wirst du so oder so kriegen, das ist eine Pandemie.
Na klar.
Ja, also das, aber wenn du diese zusätzliche durch die Wissenschaftsskepsis oder Feindlichkeit verursachte Übersterblichkeit nicht hättest, wenn halt Republikaner und Demokraten in dem Fall sich gleich impfen lassen hätten, dann hättest du auch 60.000 Tote weniger. Das heißt, die Wissenschaftsfeindlichkeit hat ja 60.000 Tote verursacht, wenn man es jetzt ganz boulevardesk ausdrucken will.
Das würde ich jetzt aber gerne auch mal gemappt sehen, nicht nur auf, wo wird denn eine Rechtsaußenpartei verstärkt gewählt, sondern gemappt auf diese Esoterik-Ecken, die man in Südwestdeutschland so findet. Also so, ne, so, weiß ich, Freiburg, so, wo halt ähnlich viel Anti-Wissenschaftsgeschwurbel kommt wie in rechtsextremen Gegenden, nur halt vordergründig anders motiviert ist. Letztendlich sind die Motivation, also Esoterik ist ja auch fast immer rechts, dann letztendlich im Kern. Aber zumindest die Leute, die diese Kritik oder diese ablehnende Haltung einnehmen, nehmen die in ihrer Wahrnehmung aus anderen Gründen ein. Das würde ich tatsächlich gerne mal sehen, ob die Übersterblichkeit dann in Tübingen auch höher ist als in Flensburg,
oder sowas. Die medizinischen Daten wird es geben, aber ich weiß nicht, ob du Esoterik-Metrik hast, die da irgendwie mappbar ist.
Das stimmt, das müsste man dann irgendwie aus Hören sagen, damit wäre es dann noch angreifbarer, als es sowieso schon ist, weil es ja auch im Wesentlichen Modellierungen sind, was eh immer angegriffen wird. Ja,
ja, also,
einen habe ich noch.
Ja.
Die amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, wie sich Parodontitis in den Griff kriegen lässt. Parodontitis, Zahnfleischentzündung, ganz unangenehme Sache, hatte ich vor so anderthalb Jahren ungefähr, kann sich chronifizieren. Wenn du eine chronische Zahnfleischentzündung hast, greift das über kurz oder lang den Knochen an und zerbröselt halt deinen Knochen. Also das Zahnfleisch bildet sich immer weiter zurück, der Knochen geht kaputt und dann hast du irgendwann Kauste auf den Felgen oder musst dir irgendwelche Implantate einsetzen lassen oder sowas. Und die WissenschaftlerInnen haben jetzt ein Gel erzeugt, dass bestimmte Rezeptoren in der Mundschleimhaut blockiert, und zwar den sogenannten Succinat- oder Succinat-Rezeptor. Und das führt dazu, dass die Mundflora weniger Bakterien enthält, also sich normalisiert sozusagen. Und dadurch Parodontitis hemmt und zurückbilden hilft.
Okay.
Und wo haben Sie das gefunden?
In Mäusen?
Richtig. Und damit wären wir am Ende der Sendung.
Ja, wir müssen noch, nachdem wir zuerst hier die, wen haben wir alle beleidigt? Die Wasserstoffleute, die alle. Maskleute, die Kernkraftleute, die Corona-Skeptiker. Nachdem wir jetzt die halbe Hörerschaft quasi beleidigt haben, mache ich jetzt hier Werbung.
Genau. Sagst du jetzt, wo du zu finden bist, falls jemand was klären
genau,
will.
Genau. Wenn man klären will, es gibt das zu tun. Und zwar bin ich am Bodensee in Meersburg, da war ich schon lange nicht mehr, da werde ich am 27. Oktober, falls das noch aktuell ist, wenn ihr das hört, einen Vortrag halten, nämlich über 100 Sterne, das Universum, eine Geschichte des Universums, 100 Sternen. Das ist der Vortrag mit der legendären, möchte ich fast schon sagen, astronomischen Waffel, die mal funktioniert, mal nicht, kann man nicht sagen.
Hast du gut gerade genannt?
Die astronomische Waffel wird nicht dabei sein, wenn Ruth und ich am 11. November in Wiener Neustadt auftreten werden. Ja, da wird es eine Universumsshow geben mit, ich glaube, da gibt es nichts zu essen, da gibt es was zu trinken, es gibt Dirty Space News, es gibt True Crime im Weltall, alles, was wir, ja, und Experimente. Das machen wir jetzt am 11. November, dann seht ihr den Wissenschaftsteil von Frint quasi, also Ruth und mich, die der mit unserem das Universum Podcast Show, das die ganzen Artikel stimmen da nicht. Das Universum Podcast,
das Universum Podcast Show.
Das Universum
das Universum Podcast Show, das finde ich eigentlich ganz schön.
Es die gab Show mal einen Comic von den Universum Podcast.
Genau, es gab mal einen Comic von den Ärzten, die ja auch die Ärzte heißen, und es gibt doch so eine Geschichten aus der Gruft. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Es gab mal einen Ärzte-Comic, der hieß Geschichten aus der die Ärzte. So.
Ja, aber
das Universum.
Es gibt einen Podcast, das Universum, den ich und Ruth gemeinsam machen seit längerem, und es gibt eine Show zum Podcast, grammatikalisch korrekt, dann hoffentlich am 11. November in Wiener Neustadt spielen und am irgendwasten Dezember, am 10. Dezember in Herten, nee, am 11. Dezember, quasi einen Monat später in Herten, in der Schwarzkaue.
Ah, das hattest du ja hast neulich mal erzählt, ja.
Genau, also da gibt es das Universum zu sehen. Wer mich nur mit Waffel ohne Rot noch weitersehen möchte, in München am 28. und 29. Oktober, also auch schon bald, da gibt es mich in München zu sehen. Ich glaube, einen Termin ist schon ausverkauft. Und ansonsten, ja, die Science Busters Shows, die üblichen, die jetzt wieder und auf Tour sind mit unserer neuen Show Planet B, sind wir überall in Salzburg, in Wien, in Graz, in Linz Termine gesammelt auf der Science Busters Homepage oder in den Shownotes. Und das war die Werbung.
Florian Fallstetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sendung geworden.